Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Es ist wieder Freitag. Es ist 13 Uhr. Die Regler sind schon wieder auf Anschlag. Die Lampe leuchtet rot. Und wir haben, ich glaube, ganz gute Laune hier bei uns im Studio. Hallo, Adam!
Hallihallo, Oscar!
Es ist schön, bei dir zu sein. Es ist schön, wieder im Studio zu sein. Wir freuen uns beide auf einen hochkarätigen Gast heute wieder bei uns im Studio. Oder?
Die Zweifel?
Ja.
Ja, darf ich verraten, wer da ist? Oder?
Willst du heute? Willst du heute? Na, los, komm, doch, mach du. Doch.
Da müssen wir wieder zurückspulen.
Komm, wir machen zusammen. Wir begrüßen heute keinen geringeren als
Andi Krösing.
Oh, hallihallo.
Hallo, Andi.
Hallo.
Hallo,
ihr beide.
Andi, sag mal ganz kurz. Ich meine, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen kennen dich wahrscheinlich nicht zuletzt gerade erstmal aus Solar Opposites.
Ja.
Eine großartige Rolle, einen ganz tollen Alien, den du da sprichst. Sie kennen dich aus Siebenstein, unter anderem, wie auch ich dich damals schon gehört habe, glaube ich. Aus Shameless, aus Chicago PD, aus Mentalist etc. etc. Und natürlich sitzt du mittlerweile auch ganz, ganz viel hinter der Scheibe und führst Regie bei tollen Produktionen, bei ganz vielen DC-Produktionen, glaube ich. Korrigier mich, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe.
Alles richtig, und ich würde auch sagen, DC ist tatsächlich das Aushängeschild eigentlich, was die Regie betrifft.
Ja.
Ich habe das neulich mal gezählt. Alle Serien und DC-Filme zusammengenommen habe ich 38 Stück jetzt gemacht.
Wow.
Das ist irre,
krass,
oder?
Krass, Wahnsinn.
Bei 38 Dingen Regie geführt, das ist ja echt schon ein Meilenstein.
Und davon sind manche Serien. Also das...
Respekt.
Das füllt viel Zeit.
Okay, warte. Wir fangen mal ganz vorne an.
Mhm.
Andi oder Andreas?
Meine Mama und die Polizei sagen Andreas. Das Finanzamt auch. Und wenn ich ein neues Auto kaufe und mein Name mal fällt, finde ich das auch okay. Aber so als Rufname, privater Name, Künstlername, immer Andi.
Wikipedia sagt auch Andi. Also,
zum Glück.
Also ist es ja, muss es ja so sein.
Was meinst du, wie ich immer gucke, wenn in den Synchrontafeln oder so Andreas steht? Denke ich immer, wer?
Ich glaube, da wüsste auch erstmal keiner, ne? Du sagst bei Andreas, in der Branche wüsste keiner.
Ich würde dann an Andreas Müller oder Andreas Pollack denken oder sowas. Also, aber an mich nicht so schnell, wenn ich Andreas höre und synchron.
Aber eingetragen ist Andreas.
Im Pass?
Ja.
Ja.
Okay.
Mama sagt, wie gesagt, auch Andreas, so wie sie sich das ausgesucht hat.
Gut, vergessen wir das trotzdem gleich wieder,
ja.
Denn alle Hörer, Hörerinnen werden ja demnach Andi sagen. Andi, du bist geboren im oftmals kalten Monat November,
ja.
Und zwar am 11. 1985. Ich dachte ganz ehrlich immer, dass ich der Jüngere von uns beiden bin, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Das ist einfach wahrscheinlich deiner Position geschuldet, dass du, wenn du viel Regie machst, dass man automatisch denkt, naja, das wird ja schon ein etwas gestandenerer Kollege sein und auch dem geschuldet, dass du ja schon eine ganze Weile dabei bist in der Branche.
Ich weiß gar nicht, ich kann dir sagen, ich wurde eigentlich von 20 an immer ein bisschen älter geschätzt. Ich habe in meinen 20ern immer gewitzelt und gesagt, ich wirke wie 30, ich bleibe da einfach stehen. Also ich belasse es dabei, ist ein gutes Alter. Ich weiß nicht, ob das so glückt, aber,
ja, aber ja.
Ich werde tendenziell älter geschätzt, aber das ist eigentlich nicht von Nachteil, zumindest noch nicht.
Viele machen das ja auch so mit Buchstaben dann, ne? Wenn du sagst, ich bin 30B oder ich bin 30C oder. Gut, das kenne ich dann eher von den Ladies, dass das so benutzt wird. Aber 30 ist doch ein gutes Alter.
Aber tatsächlich werde ich 36 in diesem kalten November dieses Jahr. Aber ist okay.
Hast du deinen 35. denn groß gefeiert?
Das ging ja nicht. Das wäre ja schön gewesen.
Stimmt,
weil
da
guck
war
mal,
was.
Das wäre der 11.11.2020. Allein das wäre schon ein Grund gewesen.
Ach,
und ich hatte echt Bock, weil ich habe 30 habe ich groß gefeiert und ich habe, glaube ich, 31 oder so. Ich habe nochmal irgendeinen ohne Anlass eigentlich, weil es so schön war zu feiern, groß gefeiert.
Stimmt, aber zu deiner 30. war ich ja auch da.
Ja.
Und das war wirklich eine tolle Feier.
Ja, das ist Wahnsinn, aber freut mich, ja.
Das war wirklich sehr amüsant.
Du bist in Geislingen an der Steige geboren.
Jawohl.
Wo ist das, Andi?
Das ist im sehr östlichen Baden-Württemberg. Ich sage immer zwischen Ulm und Stuttgart, dann wissen die meisten das einigermaßen einzuordnen.
Ja.
Dann kann man immer sagen, Fans von der Eisenbahn kennen die Geislinger Steige. Das war damals eine historisch sehr wichtige Bahnverbindung und ein Baumeisterwerk so ein bisschen, weil man dann also dieses Tal überwinden konnte. Und das war dann so für Industrie und so da ganz spannend. Und die WMF hat ihren Hauptsitz tatsächlich auch immer noch dort.
Ah, so. Interessant. Die WMF, ja klar, die Manufaktur.
Ja.
Hätte ich ja nie drüber nachgedacht, aber ja, voll gut. Ist das schön, ist das malerisch? Klingt erstmal so.
Es ist, wenn du das googelst und Fotos anguckst, dann denkst du, es ist eine zauberhafte Altstadt, aber das gibt es da, aber es ist sonst so halt so ein Nest. Also 30.000 Einwohner mit den umliegenden Gemeinden. Mhm. Du, es gibt aber schlimmere Orte, um Teenager zu sein, weil was wirklich klasse ist, also es gibt eine Menge verschiedener Kneipen, Bars und so, wo du also wirklich auch so deine Peer Group wiederfindest, wo du sagst, das war die Rockerkneipe, das war irgendwie das schöne Café, das war dies, das war das. Ich bin auch immer wieder gerne zu Besuch, tatsächlich auch heute noch. Oder dann einmal im Jahr ist ein Stadtfest, das ist auch Pflicht, dass man da natürlich hingeht. Also es ist in Ordnung und es hat einen Kulturverein gehabt, den gibt's auch immer noch, in dem ich damals auch so ein bisschen mitgewirkt habe. Und das war total prima. Witzig ist, meine Mama sagt immer, als du ein kleines Kind warst, hast du schon gesagt, Mama, wenn ich groß bin, ziehe ich hier weg. Das finden sie irre amüsant. Ich selber erinnere mich da gar nicht so blumig dran wie sie. Aber letzten Endes habe ich dann also wirklich auch schon damals gewusst, wo die Reise hingeht.
Okay.
Aber was war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du sowas gesagt hast?
Wie gesagt, dann das eigentliche Zitat von damals erinnere ich mich jetzt so aktiv nicht. Aber also je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann auch gesagt, es ist halt alles so ein bisschen, es ist natürlich kleinstädtisch. Es ist ruhig, es ist ein bisschen einfach. Und ich weiß nicht, mich hat also irgendwie das Abenteuer und die weite Welt gelockt.
Interessant, also dass man da halt von klein auf schon sagt, ohne die große Welt gesehen zu haben, ich möchte mal hier weg.
Krass. Wie bist du denn groß geworden? Aus was für einem Haushalt kommst denn du?
Aus ganz gewöhnlichen Verhältnissen kannst du eigentlich sagen. Meine Eltern sind nicht verheiratet gewesen, niemals. Ich wuchs dann bei meiner Mama auf, / bei meiner Oma auf eigentlich. Also ich war so wochentags in den Kinderzeiten eigentlich immer tagsüber bei meiner Oma.
Ja.
Und dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich bin dann irgendwann, auch meine Mama fand das irgendwie ratsamer, weil sie wollte das Kind auch bei sich haben natürlich. Und die wohnten nur 800 Meter auseinander, also auch nicht die Welt. Ja, und so war ich dann da immer so bei den Frauen. Den Opa gab's auch noch und der hat aber Schicht gearbeitet. Und das heißt, eigentlich war ich meistens bei einer der beiden Frauen da. Ja.
Okay.
Wohlbehütet.
Ja, ja.
Fein.
Ja, wohlbehütet ist gut, du. Also eigentlich sogar fast, also verwöhnt, wirklich Klischee-Einzelkind irgendwie im Sinne von, also dem ging's gut.
Okay. Darf ich fragen, was deine Mutter macht oder gemacht hat?
Die ist seit Mai in Rente, insofern tatsächlich gemacht hat. Ja. Die hat, also sie hat mehrere Sachen gemacht, aber zuletzt hat sie beim Gaswerk gearbeitet. Mhm. Und früher hatte sie da so Auftragsabwicklungen, sage ich mal, gemacht. Und am Ende war sie da so im direkten Kundenkontakt. Ja, Sekretärin hat man früher immer gesagt.
Okay, also nichts Künstlerisches, nee. Wenn man halt aus dem Elternhaus schon die Kunst sozusagen mit in die Wiege gelegt bekam.
Nicht die Bohne. Papa, gelernter Bäcker, hat dann letzten Endes aber also handwerklich gearbeitet beim Rohrleitungsbauunternehmen.
Okay.
Papa ist aber ein Komödiant. Also zumindest so, also diese grundsätzliche Zuneigung habe ich vielleicht ein Stück weit auch von ihm, oder der konnte immer sehr, sehr witzig sein und alles. Witzigerweise war er total dagegen, dass ich Schauspiel mache. Das fand er furchtbar.
Okay. Oftmals, man sagt doch immer, dass viele Talente oder vererbbare Eigenschaften eine Generation überspringen. Also könnte es nicht auch sein, dass da was von Seiten deiner Großeltern rübergeschwappt ist?
Also ich habe die eine Hälfte nie kennengelernt. Mhm. Das weiß ich. Ich weiß auch gar nicht, was die gemacht haben oder so. Mhm. Das ist komplett trüb. Und die anderen sind eigentlich, also da erklärt sich, glaube ich, eher meine Zugezogenheit zur Natur, weil die sehr ländlich aufgewachsen sind. Also wirklich im Sinne von so agrarwirtschaftlichen Großbetrieben und sowas. Opa war in Brandenburger, Oma in Polen geboren. Durch was so mit dem Krieg mit sich kam, die lebten dann auch beide in Polen zeitweise, okay. Und sind dann irgendwie
Ostpreußen damals.
Ja. Und sind dann irgendwann, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt durch die ganzen, die sind beide gestorben die letzten Jahre, da kriegst du ja dann viele Dokumente so in die Finger und sowas und beschäftigst dich ja mit den Biografien. Aber irgendwie ja. So um 58 sind sie, glaube ich, nach Geislingen gekommen.
Ganz andere Zeit damals. Aber ja. Ist bei mir ähnlich. So, das kenne ich ganz gut, so mit den Dokumenten und ja. Auch mit dem Ostpreußen oder mit dem Ostpreußischen vielmehr. Und sag mal, du hast ganz normal Schule gemacht, dann normal und dann Abi oder?
Abi
oder?
Gemacht, tatsächlich, ja. Und dann also so wirklich über, also ich hatte mit diese ganze Theateraffinität, das habe ich also in jeder Form, wie es möglich war, schon damals gemacht. Und dann habe ich...
In der Schule? Also Schultheater?
Schultheater und eben in der Rätsche, in dem Kulturverein in Geislingen ein bisschen Impro-Theater damals gemacht. Und
hast du eher gespielt oder da schon Ambitionen zu Regie gehabt?
Ich habe also... gespielt. Ich habe ehrlich gesagt, je professioneller ich dann Ausbildungsinhalte genossen habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich eigentlich, also ich kann mit vielen Sachen eigentlich nicht so richtig gut umgehen. Wenn mir einer sagt, komm, wir versuchen mal, diese hochtragische Figur jetzt zu sprechen, zu spielen wie einen aufgedrehten Wettermoderator, dann denke ich mir, das können wir versuchen, aber wir können es auch lassen. Das ist eine Scheißidee. Und der Autor würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was wir mit seinem Text anstellen. So, also es gibt da immer wieder so einen Grad, wo meine künstlerische Bereitschaft vielleicht ein bisschen niedriger war, als so erwartet wurde. Wo ich aber da schon dachte, auch wenn du dich verglichen hast und so, wo du dachtest, ich habe immer das Gefühl, ich denke ein bisschen mehr über den Text nach oder über die Figuren und so, bevor ich was probiere. Also ja, insofern war das, glaube ich, also diese Regie-Idee war schon früh geboren.
Bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
Schwierig. Halb-halb, ehrlich. Also ich rede eigentlich gerne schneller, als ich denken kann, weil das bringt die besten Sachen mit sich. Wenn du es zerdenkst, dann geht's nur kaputt. Das ist nicht hilfreich. Also viel, viel Bauch. Ich bin auch eigentlich so, ich habe einmal nicht auf mein Bauchgefühl gehört und das ist beinahe schief gegangen, muss man sagen. Ansonsten vertraue ich dem Bauch sehr.
In Bezug auf was?
Ich hatte einmal, also Geislingen auch bezogen. Ich fahre dann also immer meistens Weihnachten, Ostern und zum Hock, diesem Stadtfest, fahre ich da runter. Und ein war 2018 Ostern. Bin ich runtergefahren und es war so ein ganz komisches Jahr, also wo ich so, fuhr damals nicht so gerne Zug, ich wollte nicht fahren. Also ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, ich will nicht Auto fahren, hättest du doch ein Zugticket gebucht, das wäre viel besser gewesen. Und ich hatte meine Mutter nochmal angerufen vorher und gemeint, mich von meiner Freundin verabschiedet, was so ein merkwürdiges Gefühl hatte. Sie hat die Energie auch gespürt, also es war die ganze Zeit so ein komisches Ding. Dann fuhr ich los, die A9 runter, wo war denn das? Also nicht allzu weit eigentlich. Und das Wetter wechselte die ganze Zeit. Sonne, klar, Nebel, dies, das. Man fuhr nicht schnell. Und plötzlich kam aber Schnee auf der Straße. Und ich war auf der linken Spur, zwei LKW neben mir. Und sehe den Schnee und denke, oh, Kacke. Und fahr da drauf, also versuche das Tempo zu reduzieren und eigentlich sollst du ja drüber schießen in der Hoffnung, dass die Trägheit dich da schon durchbringt. Ein bisschen vielleicht auch einen Fehler gemacht, auf jeden Fall dann sofort ins Schleudern geraten mit dem Wagen und die Kiste nicht rumgerissen. Also du reißt an dem Lenkrad hin und her und versuchst so ein bisschen mit so Stoßbremsungen das halbwegs in Kontrolle zu bringen. Keine Chance. Hätte ich die Leitplanke links mitgenommen und der Wagen dreht sich. Die LKW so neben dir, das geht überraschend langsam. Du hast sehr viel Zeit, dich mit der ganzen Situation zu beschäftigen dann. Und dann war ich aber immer noch recht hoffnungsvoll, dass das schon irgendwie gut ausgeht. Und dann ging die Motorhaube auf. Dong.
Okay.
Und dann siehst du nichts mehr. Und dann denkst du, okay, das ist scheiße. Ja, das war so, wo ich eigentlich auch im Nachhinein wieder gemerkt habe, wie Bauchgefühl irgendeine Macht hat.
Ja, aber warte. Also Motorhaube auf, schleudern, ja. Und jetzt? Cliffhanger.
Ach so, na ja, tatsächlich kommt jetzt fast nur
wichtigste
so
Frage, bürokratisches. Was für ein Auto?
Mercedes C180.
Sicheres Auto, okay.
Sicheres Auto, ja, aber der sah brutal aus danach. Ich war froh, dass ich mit den LKW keinen Kontakt hatte. Stand aber natürlich relativ blöd. Diese Wetterbedingungen sind ja für die anderen Leute genauso ein Problem. Ich fahre gerne nachts oder fuhr gerne nachts und habe dann Warnblinkanlage angemacht und saß da erstmal ein bisschen blöd und rief die Polizei an.
Auf der linken Spur?
Ich konnte ja nicht mehr fahren. Das wäre es wäre sehr gefährlich gewesen, vor allem weil du nichts siehst.
Ja.
Und dann habe ich den Wagen durchs Fenster verlassen und in dieser kleinen, schmalen Gasse, wo so ein bisschen so Pflanzen, weiß ich nicht, Büsche und sowas, aber dünn und war ja auch winterlich, standen, da habe ich mich da so halbwegs in Sicherheit gebracht, aber es ist so, gefühlt nicht so sicher, weil du also wirklich ja an diesen 120 und schneller fahrenden Autos dicht an dicht bist. Und ich konnte das Warndreieck auch nicht aus dem Kofferraum holen, in dem Fall, wenn ich mich nicht täusche. Und hatte mich dann so ein Stück weit entfernt von dem Wagen, um also zu signalisieren, hier bloß rechts rüber, das hat auch geklappt, es hat keiner den Wagen erwischt. Aber was dann auch passiert ist, irgendjemand, das hat ja das, diese Trümmerteile des Fahrzeugs liegen ja überall verstreut.
Ach, ne.
Und dann hat einer das mitgenommen und es flog so Meter hoch, Haus hoch durch die Luft. Und ich dachte so, hast du auch Glück, dass sich das nicht getroffen hat, weil ja. Die sind ja auch scharf und so. Dann wäre, ja.
Aber ein, war, ein Glück ist dann du. Halt keine weitere Kollision noch ja. Hinterher entstanden.
Auf jeden Fall. Also das, du hast auch Adrenalin ohne Ende. Währenddessen bist du eigentlich halbwegs sortiert noch. Aber sobald du stehst, geht's hoch.
Das denke ich so oft auch nochmal, ne? Wenn man lange Auto fährt, du kennst diese Situation, entweder Starkregen oder plötzlich einsetzender Schnee oder Glätte oder auch Nebel. Und dann gibt's halt echt immer wieder manchmal so Spezialisten, die dann viel zu schnell ohne Sicht sich auf der Autobahn bewegen. Und keiner denkt, glaube ich, so weit, dass auf einmal wie aus dem Nichts halt sowas, also sowas kann ja passieren und da steht einer oder der steht schräg, du siehst die Warnblinkanlage nicht wirklich oder erst viel zu spät und kannst einfach gar nicht mehr reagieren, hast keine Chance. Und es ist nicht mit Absicht oder irgendwas, sondern ja, Unfälle passieren halt, aber dass man da, kleiner Aufruf an alle, die viel Autobahn fahren, wenn ihr nichts seht, bitte fahrt nicht so schnell, denn es kann irgendwo ein Mercedes C180 mit offener Motorhaube auf der linken Spur stehen, der gerade einen Unfall hatte.
Ja, und vielleicht kann man in dem Atemzug, wenn es einer hört, ist es sicher von Vorteil, den Leuten auch sagen, nur weil das Tempolimit dir ein Tempo erlaubt, heißt das nicht, dass du es zwingend fahren musst. Ich finde das nämlich immer sehr lustig, wenn also wirklich schlimmstes Aquaplaning herrscht und so und ich selbst mit dem relativ schweren Auto noch, also merkte, okay, die Spur ist nun nicht ideal. Mhm. Dann fahren Sprinter und so wackelige Dinger da an dir vorbei mit einem Affenzahn und du denkst, ja, euren Optimismus muss man haben. Also das ist schon irre.
Ja, teilweise wohl wahr.
Da beobachtet man ja auch selbst in der Stadt, wie manchmal ein LKW halt, als ob man einen Roller bedienen würde, weil es da halt irgendwie an dir vorbei rast, wo halt die Straße bebt und denkst, Alter, merkst du nichts?
Ja.
Komm mal ein bisschen runter.
Heftig.
Ja, okay.
Aber, apropos Autofahren, du bist dann nach Berlin gefahren. Du hast mit 23 angefangen, in der Synchronbranche zu arbeiten, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ich habe das, ehrlich gesagt, glaube ich, selber noch nie nachgerechnet, aber ich war da relativ jung. Also ich hatte auch wirklich... Ich hatte ein bisschen mit Synchron gezögert. Das könnte stimmen, ja. Ich hatte davor ein bisschen bei Deutschlandradio Kultur.
War das die erste Station? Deutschlandradio Kultur? Oder?
Nee. Also, ich hatte dann tatsächlich, private Schauspielausbildung hat mich nach Berlin gebracht und dann,
Warte. Du hast in Berlin deine private Ausbildung gemacht?
Ich habe sehr gezimmert, was das betrifft, aber,
Du hast erstmal nach deinem Abi, hast du dir gedacht, jetzt mache ich mein Versprechen wahr, ich ziehe hier weg.
Nein, ich wollte auch nicht nach Berlin tatsächlich. Wir waren mit einer Studienfahrt in 11. Klasse, waren wir mal in Berlin, aber dann siehst du natürlich so ein bisschen Euro-Disneyland-Version von Berlin und alles, was schön ist. Ne? Du gehst also nicht wirklich in die eigentliche Stadt so, sondern du besichtigst das Brandenburger Tor und das Reichstagsgebäude und... Ja.
Urlaub ist eine Sache, Leben ist was anderes.
Richtig. Und, aber irgendwie, ich hatte dann also auch mit München sehr geliebäugelt immer. Und ich hatte nicht viel vorgesprochen. Also München war so, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte da, jede Schule wollte ja andere Sachen zum Vorsprechen haben. Und ich habe dann auf der Everding, die hatten da irgendwo an einer Sache was auszusetzen und gemacht, spiel den auf keinen Fall jemals wieder. Das habe ich auch beherzigt. Ja, nee. Aber dann wusste ich halt hier, ich hatte also hier
das
dann
haben
quasi.
Haben sie dir so gesagt?
Im Grunde ja. Also hier haben einzelne Leute, haben sie danach noch mit Informationen bestückt. Das hatten schon viele Leute, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, ist aber merkwürdiges Feedback. Aber ich weiß auch warum. Also ich möchte gar nicht ins Detail gehen, weil das war, ich habe das halt auch im Grunde, ja, gut, mal ich hatte da Impro-Theater schon gespielt gehabt, aber so da mit solchen Monologen eigentlich keine Erfahrungen habe, so gemacht, wie ich dachte. Und das war nicht so gut. Insofern war der Rat schon gut.
Aber so eine Ablehnung musst du auch erstmal verdauen.
Weiß nicht. Ich war da irgendwie so drauf aus, dass das alles viel länger dauert. Und in Berlin, dann da klappte das dann. Und dann bin ich aber Hals über Kopf hierher gezogen. Und dann hatte ich aber auch so relativ schnell das allererste, was ich jetzt in dieser Branche hier gemacht habe, war dann so eine Stadtführung auf CD. Und dann hatte sich eine gemeldet, weil ich so aus Spaß, ich hatte halt immer so eine Affinität für diese Mikrofonarbeit.
Du hast eine CD, eine Stadtführung eingesprochen.
Ja, genau. Das hatten wir damals. Das war so ein Start-up Unternehmen und die hatten dann also mit mehreren Leuten so verschiedene Sachen was gemacht. Und dann kam einen, die hat Max und Moritz als Hörbuch gemacht, weil ich irgendein anderes ähnliches Ding als Hörprobe online hatte und die mochte das. Ja, und dann war das so ein bisschen Hörnerabstoßen. Deutschlandradio Kultur kam relativ schnell und so ein paar einzelne Videogames.
Wie kam das zustande mit dem Deutschlandradio?
Hatte mich schon relativ früh versucht, also auf solche Jobs zu bewerben. Also auch quasi noch, als ich noch gar nicht so fertig ausgebildet war. Ja. Und naja, das sind ja so Sachen, die mögen dann, was du machst und wollen keine großen Referenzen oder so, sondern freuen sich, wenn denen das gefällt. Was aber insofern gut war, weil dadurch haben sich ja Referenzen ergeben. Mhm. Und vor Synchron hatte ich tatsächlich immer einen Heidenrespekt. Also ich dachte wirklich, ich fühlte mich da nie bereit so und dachte immer, erst musst du machen noch mehr Deutschlandradio, mach noch mehr Videospiele, so sprich dich frei und so. Ich hatte da also Wahnsinnsrespekt und dann hat aber irgendwann dann auch so ein bisschen über freundschaftliche Verknüpfung einer gesagt, stell dich doch mal vor. Und das habe ich dann gemacht und das ging dann recht schnell. Und dann hatte die Hermes zu der Zeit so eine Art Casting, wo sie also viele Leute ausprobiert haben. Und das hatte dann Andreas Pollack gemacht und fand das ganz gut. Und dann landetest du damals so in deren Casting-Archiv so. Und dann haben sie eigentlich ihre Ensembles so ein bisschen mit diesen Leuten bestückt. Mhm. Ja. Und dann kam das so, dass das rollte dann so alles nach und nach an.
Hast du bei Andreas auch dann angefangen, in der Menge zu stehen?
Nein, ich hatte witzigerweise dann erst ganz viel später wieder bei dem was gemacht. Das allererste, was ich überhaupt synchronisiert habe, waren so Final Takes für 10,000 Before Christ. Das war irgendein Kinofilm. Und da hatten wir also wirklich, weiß auch noch, Maria Samner, Gunnar Helm, Johannes Albrecht, Andy Krösing. Die saßen da zusammen in der FFS in der Hauptstraße.
Super.
Und wir standen dann, Alexis, also ein Aufnahmeleiter, der das Projekt damals betreut hat, diese Finals mit uns aufgenommen. Und wir machten und das war mein erster Synchrontake. Und ich ging da raus und es war für heilige Hallen, Studioluft und so. Völlig geflasht irgendwie, aber es war ganz seltsam. Ich habe also erstmal gar nicht begriffen, was da überhaupt vor sich ging. Und dann war das zweite, glaube ich, tatsächlich, entweder war es...
Weißt du noch, wer Regie gemacht hat?
Bei dem ersten? Ja, Alexis.
Ach so, selber? Aha,
ja,
okay.
Ja. Und das zweite war entweder Andreas W. Schmidt, irgend so ein Pokerfilm, weiß ich den Titel nicht, oder es war Power Rangers bei Andreas Böge. Der Pokerfilm lief auch nicht so gut, das muss man so sagen. Ich habe da einen 50-jährigen Croupier sprechen sollen mit Anfang 20, wo du auch denkst, ja, die Idee ist vielleicht auf dem Papier schon nicht so dolle. Matthias Rimpler hat es dann letzten Endes gemacht, als ich weg war, weil man mich nicht kränken wollte. So. Und dann war dann aber hier...
Sehr nett von Ihnen.
Sehr nett, ja, als würde man es nicht merken.
War ganz, ganz toll. Mach's gut, auf bald.
Ja.
Ne? Matthias, kannst du es bitte nochmal sprechen?
So war das, genau. Und dann war aber Power Rangers, was ich als Kind geguckt hatte, waren natürlich 8 Staffeln später oder so inzwischen. Und da war ich dann irgend so ein Kameramann und ein Monster. Und Andreas Böge ist ein klasse Kerl und dem gefiel das. Und aber hat dann auch irgendwie länger gedauert, bis man sich wieder sah. Aber das war so, wo ich zum ersten Mal auch merkte, okay, da ist eine Dispo, da ist ein Dialogbuch, das musst du so machen. Das war dann schon mehr so, wie das eigentlich abläuft. Also, und ja, ich habe dann ja ewig auch Menge gemacht, muss man sagen. Ich habe ja wirklich, war ja noch so ein Baujahr.
Wie viele Jahre hast du Menge gemacht?
Na, 4, 5. Ist auch schwer zu sagen. Ich habe das erste große, was ich jemals gemacht habe, war Yu-Gi-Oh! 5Ds. Da war ich aber auch aus der Menge heraus so ein Typ, der bei dem großen Duell da mitgemacht hat. Und dann kam der irgendwie wieder in einer großen Rolle. Und ich hatte einfach dann die Firma angerufen und den Aufnahmeleiter gefragt, du sag mal, mein Kerl, den ich da immer im Ensemble gemacht habe, der kommt wieder. Darf ich den dann auch sprechen? Ich meinte, ja natürlich, du bist der, dann bleibst du der. Mhm.
Und cool. Ja. Ich bin auch der Meinung, es würde auch zeitlich hinkommen, wenn du ungefähr 2008 angefangen hast und 4 Jahre Menge gemacht hast. Ich habe 2012 wieder angefangen. Mhm. Mit Anfang 20 hatte ich ein paar Sachen gemacht und dann später halt 2012 wieder. Und ich bin der Meinung, dass wir da noch wenige, aber ein paar Takes zusammen in der Menge standen und gesprochen haben.
Genau.
Ich sehe uns noch irgendwo bei der SDI, glaube ich, im
A.
Genau, in dem großen.
Ja, ja.
Irgendwie so, ja.
Ja, ja, ja. Vielleicht vielleicht Marion Schöneck.
Das kann gut sein. Aber ist halt auch schon wieder 3-4 Tage her.
Ja. Ja, ja, es ist dann, man wirft auch manchmal so Sachen durcheinander, finde ich. Ich hatte auch mal halt immer so Leute, ne, die sagen, ich habe dich gehört da und ich, das kann nicht sein. Und dann sagen die, doch, guck mal, Netflix steht's, Folge 4, 28 Minuten und ich höre mir das an und denke, ja, das bin ich. Dann googelst du Regie und so und denkst, ich habe dann noch meine alten Unterlagen und denk, ach so, ja, das war ja mal. Aber ich dachte immer, ich vergesse nichts. Ich fand das immer so merkwürdig, wenn Leute sich an Sachen, die sie gemacht haben, nicht erinnern. Also, ja. Und dann bist du irgendwann selber da und denkst, ja.
Stimmt.
Ist eben so.
Aber man hört dich auch wirklich noch in vielen Produktionen aus der Zeit, ne? Wenn jetzt so Filme laufen und so, aus Mengengeschichten.
Ja.
Wenn man es nicht weiß, nicht, aber wenn man selber dabei war, ja, und wenn man Stimmen der Kollegen wirklich im Ohr hat, dann hört man das raus.
Ja.
So, und ich habe dich, glaube ich, auch sehr oft in der letzten Zeit, egal jetzt ob bei Criminal Minds oder ja, was man halt alles so gemacht hat, da tauchst du auf, da bist du auch immer wieder dabei.
Ich wollte auch niemals eigentlich so sein, dass ich sage, so, ich mache keine Menge mehr. Ich finde das eigentlich sowieso etwas schade, dass es in Berlin diese Schwarz-Weiß-Trennung gibt. Das ist in den anderen Städten ja weitaus weniger der Fall.
Ja, ist das so?
Tatsächlich, ja. Aha. Also du hast vielleicht dann Leute, die dann auch in der Regie sehr renommiert sind, bei denen jetzt keiner auf die Idee kommen würde, sie zu fragen, ob sie hier für Mann 3 und Barkeeper und Zeuge 3 dann kommen. Aber prinzipiell ist es weit entspannter und du hast auch ein anderes Abrechnungssystem in den anderen Städten. Das heißt, es ist keine Zeitpauschale, sondern es ist dann eben eine Grund- und Take-Gage. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil ich muss sagen, manchmal, wenn ich dann auch einen Film, ich besetze meine Filme komplett durch, alles, bis ins Ensemble, alles, alles, alles ist von mir
Handerlesen.
Hand gemacht, ja. Und manchmal hast du dann sowas, wo du denkst, der hat nur 3 Takes, aber er ist jetzt eben ein vornehmer 50-Jähriger und ja, hast jetzt nicht so viel Auswahl. Und dann sagst du halt, würdest du für 3 Takes kommen? Und umgekehrt finde ich es genauso. Also ich komme eigentlich für alles und freue mich, dann kommst du raus, dann siehst du nette Leute, machst was Schönes. Also ich finde diese, wie soll ich sagen, etwas bescheidenere Herangehensweise an diese Sache eigentlich ganz gesund.
Mhm. Außerdem ist es ja auch schön, also wenn man weiß, dass das Projekt gut wird,
ja,
wenn man ein bisschen die kleinsten Rollen halt gut durchbesetzen, ja, kann und da keine Ausfälle hat, sondern nicht, dass man nicht mal auch was ausprobieren kann, aber manchmal geht es ja auch schief und man sagt, oh, das konnte er noch nicht sprechen, wie zum Beispiel, wo du sagst, ne,
so, einen
50-Jährigen,
ja,
von einem 20-Jährigen sprechen lassen, das klingt noch nicht so, ich lasse da nochmal jemanden kommen, der mir das spricht, nicht weil der Kollege sich nicht Mühe gegeben hat,
ja,
und das nicht vielleicht irgendwann kann, aber noch ist er eben nicht so weit.
Ja.
Beziehungsweise die Kollegin, um mal hier korrekt zu bleiben.
Wir sind doch die ganze Zeit korrekt.
Wir sind mega korrekt. Vor allem du.
Ja, klar.
Krass, Alter. Und als du dann langsam raus bist aus der Menge, hast du direkt mit Regie angefangen oder mit Büchern schreiben? Oder?
Ich hatte Bücher geghostet am Anfang. Das war ja eigentlich so früher immer so der heimliche Weg in diese ganze Ebene rein.
Ja.
Und es ist alles sogar eigentlich ganz witzig, wie das kam. Ich hatte Live-Hörspiele gemacht damals. Das muss so um 2008, 2009 gewesen sein.
In Berlin?
Nein, in München.
Ah.
Und da hatten wir also drei hatte ich geschrieben. Und dann, also wir haben es dann sozusagen zusammen erarbeitet und, ja, dann so mit Live-Geräuschemacher und alles. Und hatten die aufgeführt, 2 zumindest in den Bavaria Musikstudios. Das ist ein, die haben da so einen großen Saal, in dem sie Orchester aufnehmen können und so. Da wurde das dann also gemacht. Die haben aber auch Synchronstudios und quasi sowas wie eine Kantine. Aber das wirkt abfällig für diese schöne Gastronomie, die sich dort befindet. Also es ist wirklich, wirklich gesellig.
So wie man sich das vorstellt, so mit Biergarten und sowas?
Ohne Biergarten, aber schon wie so eine bayerische. Also
mit Weißbier und,
ja, ja, klar,
Weißwurst.
Das ist in München ja auch sowieso normal. Und gutes Essen und so, das ist wirklich ein schöner Ort. Und das natürlich hat sich das dann so ein bisschen über die Connections angeboten, dass man es da macht. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Herr Zufall. Und in dieser, nebst den Münchner Kollegen, die ich damals da kennengelernt habe, saß da auch eine Berliner Regisseurin im Publikum. Das wusste ich aber nicht. Und dann hatte ich also irgendwann weit später Pop-Pixie gemacht. Eine Crossover, Abkapselserie von Wings Club. Und da hatten wir immer Samstag und Sonntag bei der Eurosync Ensemble unter der Regie von Janina Richter, die dann aber irgendwie ganz gut fand, was ich da mache. Und dann kommt man ja so nach und nach ins Gespräch. Das ist ja viel Zeit. Und dann fing sie also irgendwann zu erzählen, ja, also ich war mal in München und da haben so zwei Jungs ein Live-Hörspiel gemacht. Das war ja ganz zauberhaft. Und dann sage ich, ja, Nina, könnte es sein, dass es das und das und das war? Ja, das war das. Wieso? Das habe ich gemacht. Wir mochten uns eh schon. Und dann kam das obendrauf. Dann dachte sie so, ja, du hast doch vielleicht Interesse. Da ist eine Kunstveranstaltung, komm doch da auch mal hin. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und traf dann dort unter anderem, also ich kannte ja niemanden außer Janina, ne? Mhm. Und dann lernst du ein paar Leute kennen, aber bist so ein bisschen verloren und stehst da und dann hörte ich erst also so in den Gesprächen, dass jemand von Heidelberg redete. Und dann sprach ich die Frau so an, Heidelberg, kommst du auch aus Baden-Württemberg? Und dann hatte sich da so ein, man hat dann ein gutes Gespräch geführt und ja, nichts weiter. Dann war wieder mal sowas, die Frau war wieder da, ich sag, ach, da bist du ja wieder und man hat sich
du
unterhalten.
Aus Baden-Württemberg.
Genau, ja. Und beim dritten Mal kommt Nico Böll auf die Frau zu und redet mit ihr, als wäre sie aus der Branche. Und ich dachte, öha, okay. Und dann stellte sich heraus, sie ist eine Viacom-Redakteurin. Das war die eine Hälfte von der Geschichte. Die andere Hälfte von der Geschichte ist, dass ich eigentlich auch übers Ensemble machen Tanja Schmitz kennengelernt habe und die das auch ganz lustig fand, was ich so mache und die mich dann A, immer größer besetzt hat zunehmend und B, als sie irgendwann keine Zeit mehr hatte, ihre Regie fortzuführen. Komm mal vorbei. Und dann bin ich zu ihr nach Hause gekommen abends und hat sie mir erzählt, was so ihr Gedanke ist. Und sie meint, ich würde dich da gerne vorschlagen, dass du da mein Cover bist. 13 Folgen oder so waren das. Und das Lustige ist, Redaktion war diese Frau, die ich auf dieser Veranstaltung kennengelernt habe. Das heißt, als man der Redakteurin dann gesagt hat, ja, ich würde da Andi Krösing vorschlagen, wusste die schon mal, wer das ist. Und die hat mit dem schon mal geredet. Ich würde behaupten, das war kein Nachteil. Ich hatte so einen gewissen Vertrauensvorschuss.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja auch nicht nach Zufall irgendwie. Ne?
Das ist so, irre, oder?
Das klingt ja eher so nach, sollte so sein.
Es ist irre. Und dann ist es auch wirklich so ein bisschen der Grund, wenn mich Leute fragen, wie werde ich das oder was soll ich tun, dann sage ich eigentlich immer, wenn es kurz gefasst sein soll, du brauchst Talent und du brauchst viel Glück. Weil es ist wirklich so, die Chance zu bekommen, was auszuprobieren.
Ja.
Das ist halt der große Glücksteil. Mhm. Und das war das Glück auf meiner Seite und das muss ich sagen, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Also ich freue mich immer, wenn ich so denke, wie sich dieser Weg eigentlich mal gebahnt hat.
Mhm. Aber du bist unheimlich, wie sagt man, hinterher. Also da ist dein Ehrgeiz von Anfang an zu spüren gewesen. Wirklich.
Das freut mich. Ich muss aber sagen, es ist bei mir echt auch viel so leidenschaftsbedingt. Also mir macht das Freude. Und es ist so, ich kann überhaupt nichts machen, was ich nicht gerne mache. Rechnungen schreiben, das dauert ewig, bis ich mich irgendwann durchsetze oder so. Also du kannst mir keine Aufgaben geben, deren Sinn ich nicht einsehe. Ich wäre der schlechteste Soldat der Welt gewesen. Warum? Ich würde immer fragen, warum? Das ist Schwachsinn. Warum soll ich denn das tun? So, es ist wirklich, wenn ich was, es ist, manchmal kann man sagen, es ist ein bisschen schwarz und weiß, weißt du, aber so, ja. Wenn, dann machen wir es toll. Oder wir lassen es. Das ist ja, steht einem ja frei, aber mit ganzem Ehrgeiz irgendwie.
Du musstest absolut. Ja auch gar nicht mehr, wa? Soldat, Wehrpflicht war ja gerade bei dir.
Ich war sehr kreativ.
Ach, du musstest dich noch rausreden, oder?
T5.
Ausgemustert.
Ja. Nicht, dass ich nur eingezogen werde. Ich hab gesagt, ich muss, wenn ich mit vielen Menschen zusammen bin, weinen.
Okay.
Kein Scherz, tatsächlich. Also ich habe die ganzen anderen Tests noch so gut ich konnte gemacht und dann habe ich halt also eigentlich gesagt, ich bin nicht ganz dicht.
Okay. Und das haben sie dir geglaubt.
Es wurde ein bisschen komplizierter. Ich musste dann noch so eine psychologische Nachuntersuchung machen und so, aber das war es wert. Ich habe viel Zeit gespart.
Ja, absolut, fein. Offensichtlich.
Da hat sich schon deine Kreativität schon unter Beweis gestellt.
Ja, wobei ich wirklich sagen muss, also ich habe ein relativ hohes Vertrauen in die Psychologie und ich sag's mal so, ich schwanke bis heute. Habe ich diese Frau erfolgreich von etwas, was nicht stimmt, überzeugt oder fand sie es so ehrenwert, mit welchem Ehrgeiz ich dafür kämpfte, dass sie es unterstützt hat? Ich weiß es nicht. Also da muss man so fair sein. Man darf sich da auch selber, glaube ich, nicht zu sehr was drauf einbilden oder so.
Aber ohne Quatsch, ich glaube, was diese Menschen dort erlebt haben, bei Musterungen und sowas früher,
ja.
Wie kreativ die Leute geworden geworden sind, bestimmt, um nicht zum Bund zu müssen, ja, wenn sie keinen Bock drauf hatten. Das, die könnten bestimmt Bücher drüber schreiben.
Wahrscheinlich.
Und ich glaube mit Sicherheit, das, was du sagst, ne, dass viele von denen sehr wohl bemerkt haben, dass das halt eine Masche ist oder dass da jemand versucht, drumherum zu kommen.
Ja.
Aber ja gut, ich meine, wenn das jemand wirklich so kreativ und mit einem so großen Willen verfolgt, warum soll man diesem Menschen dann die Chance verbauen und sagen, nee, du musst, weil es wird ja wahrscheinlich nicht gut gehen. Also selten wird der Fall eintreten, dass sich der Wunsch des Menschen dann um 180 Grad dreht und man sagt, oh ja, ich fühle mich hier total wohl, ja, Bundeswehr war das Beste, was mir passieren konnte. Gibt es bestimmt auch, aber mit Sicherheit bei den wenigsten, die sich von vornherein schon so sehr dagegen gesträubt haben.
Ja, auch Zwang ist wahrscheinlich immer eine schwierige Sache, wenn du gezwungen bist, was zu tun. Das ist in den Ansätzen schon verkehrt eigentlich. Mhm. Aber ich fand es dann doch sehr cool und begrüßenswert, dass man dann die Wehrpflicht abgeschafft hat.
Mhm. Wobei ich muss sagen, ich kenne zwei ganz, ganz tolle Bundeswehrsoldaten, die auch beide einen Podcast zusammen hatten und ganz, ganz kreative Menschen sind. Dustin und Flo, Grüße gehen raus an euch in dieser Episode. Wir werden mal einen kleinen Link einfügen. Insofern, auch dort ist teilweise der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch da gibt es ja mittlerweile Stellen, ist ja nicht mehr so wie früher, dass man da jetzt nur durch den Matsch robben muss oder an die Front geschickt wird.
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch Leute, die sich dann beruflich verpflichtet haben und viele Anekdoten erzählt haben und das, also sich da richtig wohl gefühlt haben. Aber der wollte da auch. Also insbesondere Paul, der wollte dahin. Und der war super sportlich und konnte da eigentlich sich sportlich so ausleben, wie er das wollte und so. Und das passte zusammen. Mhm. Ja.
Hast du früher Sport gemacht oder machst du immer noch Sport?
ist witzig. Ich habe als Teenager oder so eigentlich überhaupt nichts davon gehalten. Und dann wirst du aber so konfrontiert und musst plötzlich Sachen machen. Und dann hast du irgendwie Ballett und solche Dinge. Und findest, die Jazzdance hat mir dann plötzlich richtig Spaß gemacht, so wo du denkst, okay. Und das hat dann wirklich auch sehr Früchte getragen, also dass ich es auch gerne gemacht habe und dann andere Betätigungen auch gemacht habe, aber dann auch schnell wieder faul geworden und jetzt irgendwie vorletztes Jahr habe ich dann so einen völligen Anflug gekriegt und habe beschlossen, ich laufe jetzt und habe das aber ohne irgendwie von jetzt auf gleich gemacht und habe dann eben auch abgenommen ohne Ende dadurch und eine ganz fast so eine meditative Ruhe darin entdeckt und fand's toll. Dann kam Corona, wo man dann irgendwie erstmal kam Winter, dann kam Corona und das hat auch irgendwie gebremst und jetzt zurzeit muss ich sagen, gar nichts.
Okay.
Also sehr zufrieden geworden.
Die Arschbacken zusammenkneifen und danach mal wieder raus in den Park.
Das meinte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Zitat das war. War das Reinhold Messner? Auf jeden Fall so ein älterer Bergsteiger-Guru, der sagte, wir haben alle das Gehen verlernt und dadurch halt auch die meditative Wirkung des Gehens, des Laufens, des Wanderns. Und das ist so, ey. Wenn ich mit dem Hund im Wald bin und wirklich nur wir beide und weiß jetzt irgendwie, ey, wir haben jetzt Zeit, wir gehen jetzt 2-3 Stunden durch den Wald, du kriegst den Kopf so klar, das ist so angenehm, ohne dass man jetzt diesen verbissenen Anspruch hat, ich will jetzt abnehmen oder ich muss jetzt, was weiß ich, die und die Strecke schaffen, sondern sich einfach drauf einlassen und das mal so fließen lassen, neben unserem stressigen Berufsverkehr und Studioalltag teilweise. Apropos, da du ja aus einer kleineren Stadt kommst, wie ist denn Berlin für dich?
Ich bin jetzt auch schon lange hier. Ich bin wirklich kein Fürsprecher für Berlin.
Ja.
Ich finde, es gibt kaum, wenn überhaupt, ich war noch in keiner anderen Stadt,
die so
in der
dreckig
es eine so negative Energie gibt. Also und damit meine ich jetzt nicht die Berliner Schnauze oder sowas, sondern den Grad des Stresses, den Grad der Rücksichtslosigkeit, Gefährlichkeit vielleicht oder dieses Gefühl von Anwesenheit von Gefährlichkeit, vieles, aber vor allem ein ungreifbares Ding, was ich wirklich nur auf so einer Energieebene wahrnehme. Und dann fährst du nach Hamburg, steigst am Hauptbahnhof aus und obwohl es da ein Gewusel hat und alles, denkst du schon, ach, hier ist viel angenehmer. Und je weiter du dich ausbreitest, desto mehr erfüllt mich das. Ich werde auch ganz schnell viel tiefenentspannter, wenn ich diese Stadt verlasse.
Aber du wohnst doch in der Stadt.
Ja. Und ich finde das also auch für den Beruf nützlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht in ferner Zukunft mal irgendwie so ein bisschen in Vorort oder Potsdam ziehe, weil Potsdam finde ich zum Beispiel sehr schön. Da bist du ja auch gleich hier und so, aber da ist auch schon wieder diese es hat eine andere Ruhe. Es hat eine andere Freundlichkeit irgendwie.
Warst du denn schon mal in Köpenick?
Ja, tatsächlich.
Hast du diese Ruhe dort nicht auch empfunden?
Ich weiß nicht, da war ich war irgendwie zweimal Abendessen da und da ist viel Wasser. Das finde ich immer schon mal einen guten Ansatz. Aber du hast recht, Köpenick, aber das ist halt blöd. Du musst dann immer durch Mitte, wenn du irgendwie rein willst.
Das ist, naja gut, du kannst ja auch außen rumfahren. Die Stadtautobahn ist ja dein bester Freund.
Ja.
Ich kann dir ein Lied davon singen, aber das machen wir ein andermal. Grüße gehen raus an Romano. Siehst du, da hätten wir wieder mal einen Song für unsere Playlist. Romano mit Köpenick. Kennst du?
Nee.
Der Köpenicker Rapper? Kennt ihr beide nicht?
Nee.
Romano? Der war total erfolgreich. Der lief doch auch so im Radio und alles sowas.
Welche Zeit?
Das war jetzt vor 2-3 Jahren irgendwie. Der Song ist immer noch angesagt.
Du, okay. Ich bin 45 geworden oder fast.
Ja, das heißt ja nicht, dass du
nicht
tot
mehr
bist.
Sowas an. Nee.
Du mal. Nee. Ja, aber Rap hörst du doch immer noch.
Ey, nee. Ich hab irgendwie das komische Gefühl, ich dachte dann so, jetzt bist du alt geworden, weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn du dann irgendwie so MTV Single Charts googelst oder so, denkst, Lady Gaga kenne ich. Und der Rest ist so, keine Ahnung, wie das Song noch Interpret. Diese Grand Prix Eurovision Song Contest, meine ich, Interpreten sind mit irgendeinem Song gerade in den Charts. Letzte Woche das aus Spaß mal wieder gemacht. Ja, kennst du zwei. Aber sonst, es ist... Man entfernt sich irgendwie. Dann waren wir mal Burger essen und dann lief die ganze Zeit diese Musik, diese neue Definition davon, wo du also eigentlich nur so einen Grundbeat hast und dann irgendwie geautotunte Sprache. Aber also nichts, ich kann das nicht greifen, das ist nicht meins. Wem es gefällt, der soll Spaß damit haben, aber das ist so, dann entfernt man sich zunehmend davon. Plus, eins noch, Spotify und diese Vorschläge. Dann ist man in so einem Paralleluniversum, in dem es gar keine Charts gibt, weil dir der Algorithmus sehr gut ist und dann kriegst du immer mehr, was dir echt gefällt. Das ist, finde ich, schon ganz cool.
Also ich hab mal hier von Apple war angeschrieben, also die schicken ja alle 2 Wochen irgendwelche Empfehlungen.
Ja.
Und da habe ich, obwohl ich es ahne, dass da kein Schwein diese Mail sich lesen wird, habe ich denen geschrieben, dass sie bitte es unterlassen soll, mir irgendwelche Sachen zu empfehlen, wofür ich mich überhaupt nicht interessiere. Ich weiß gar nicht, warum, weshalb sie mir halt irgendwelche Künstler vorstellen, ja, die ich halt überhaupt nicht kenne und von denen ich halt irgendwie keinen einzigen Song mehr gehört habe.
Ja.
Und ja.
Du bist nicht offen, Adam. Du könntest ja auch offen sein und sagen, ich höre mir den Künstler jetzt an.
Nur nee, weil Apple nee, das nee, sagt.
Nee, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Also, nee.
Finde ich ziemlich gut, Adam. Aber kam nie eine Antwort auf die E-Mail?
Nee.
Okay.
Hätte ich aber auch nicht gedacht. Mein Instagram-Account wurde mal gehackt. Ja. Also keiner geantwortet. Der war halt weg. So.
Das ist hardcore. Aber nochmal zurück, apropos Gesang. Singst du auch vom Mikro?
Das ist nicht meine Baustelle. Also ich bin wirklich, das war schon auch, man kann mit mir Sachen hinbekommen, wenn man sich Zeit nimmt und wenn ich mich sicher fühle. Aber das können andere besser. Und dann, also solange ich es mir zutraue, mache ich es. Aber sobald es ein gewisses Niveau übersteigt, lieber Voice-Matchen.
In Bezug auf Synchron natürlich, meinst du jetzt, ne?
Ja, ja. Also, ja, aber sonst, nee, ich singe es vielleicht, wenn ich im Bad bin, für mich selber, irgendein Schwachsinn. Aber sonst.
Ich glaube, das machen wir alle gerne.
Ja.
Und sag mal, Yu-Gi-Oh! War, wie du schon gesagt hast, so mit einer der ersten großen Geschichten.
Ja, ich würde sagen, definitiv die erste große Rolle.
Die du gemacht hast.
100 Takes oder so in dem ersten Block schon oder so. Das war dann viel damals.
Ja, naja, klar, am Anfang erstmal. Und danach, weißt du, was so danach so der, oder für dich persönlich eine in der weiteren Laufbahn, also ich meine, wenn wir jetzt zwischen Yu-Gi-Oh! Und Solo Opposites, gab es ja so einiges noch. Du hast ja auch eine Feststimme, ne, wenn man das so sagen kann.
Joe Adler meinst du?
Genau.
Ja, den hatte ich häufiger, wobei ich einsehe, dass ich der zum Beispiel in Maze Runner nicht war, weil der doch etwas jünger wirken kann, wenn er rasiert ist und so. Und dann bin ich vielleicht etwas schwer. Richtig passend finde ich mich tatsächlich auf dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Christopher irgendwas, glaube ich, der Sunny Shine in Happy gespielt hat. Das ist sowas, so da finde ich, bin ich Arsch auf Eimer auf dem Schauspieler drauf. Das gefällt mir extrem gut.
Die Netflix-Serie war
ja,
das, ne?
Richtig, Happy. Ja. Mhm. Und das hat mir richtig gut gefallen. Wenn ich einen behalten dürfte, nur einen einzigen, würde ich den nehmen.
Okay.
Und tatsächlich habe ich aber Joe Adler in Mentalist sehr gemocht. Da war der IT-Analyst und das also war auch durchaus anspruchsvoll, weil der kommt ja immer nur mit Fakten. Ne? Der und der hat da und da. Und dann haben die alle, der eine ist Mexikaner, der andere ist Amerikaner, der nächste, die alle Aussprachen sind anders und dann ist es an der... weiß ich nicht, Washington-Ecke, Third Street und so. Und das in einem Affenzahn. Das war also schön. Das war auch herausfordernd irgendwie.
Absolut. Diese amerikanischen Straßennamen für uns in Deutschland, glaube ich, echt in der Geschwindigkeit teilweise hart.
Und du kannst halt nicht merken, ne? Sobald du irgendeine Emotion oder sowas hast, eine Spielhaltung, dann ist der Text, der kommt, geht ganz schnell in den Kopf. Aber Fakten, wenn es nur Fakten aufzählen ist, dann kannst du ja wirklich eigentlich kaum auswendig lernen ab einer gewissen Länge. Das war gut. Und Richard Splatt in Veep, den habe ich zweimal gesprochen, den Schauspieler, tatsächlich nochmal in Room irgendwas vor ein oder zwei Jahren. Und das, da, der ist ein bisschen kräftiger und das finde ich ganz passend. Der ist jetzt auch irre witzig, der Typ. Hat immer so, der macht ganz schnelle Brüche. Du kannst gar nicht so schnell, wenn du einmal zögerst, hast du verpasst. Also es muss alles aus einem flowen. Das fand ich immer, also es war eine wunderbare Arbeit. Und hier mit Stefan Ludwig in der Regie, was also wirklich auch Spaß macht. Ja, das sind so Einzelne, die ich sagen würde. Ach so, und einen muss man noch nennen, der ist eigentlich unweigerlich wichtig. Es ist ja jetzt momentan auch so dieser Trend, dass man über Instagram und so angefragt wird, ob man kleine Sprachnachrichten schicken kann. Und der, komischerweise, hätte ich nie damit gerechnet, der ultimative Sieger, den sich alle wünschen, ist Dr. Colosso aus den Thundermans.
Ich habe es auch als nächstes auf der Agenda gehabt. Super. Habt ihr das zusammen aufgenommen? Oder?
Haben wir bestimmt auch mal gemacht.
Wir haben sogar einige Folgen gemeinsam hier aufgenommen.
Ja, stimmt.
Ja. In diesem Studio.
Ja. Ja, und das ist aber auch eigentlich witzig, weil also der hatte in der ersten Folge 3 Takes und einer davon war ein Schrei. Und ich hatte irgendwie zum Sichten und Casten und so bloß 2 oder 3 Folgen, glaube ich, damals. Und dann kam der Rest irgendwie so on the fly und hatte dann also die Hauptrollen gecastet, alle 6. Also hier die ganze Familie haben wir gecastet. Und bei dem Hasen habe ich dann vorgeschlagen, Eberhard Prüter oder Andy Krösing. Mhm. Und dann meinte die Redaktion, mach das mal selber. Wenn der doch irgendwann mal in echt auftauchen sollte, dann bist du vom Alter her vielleicht etwas näher an dem, wie der im O-Ton klingt. Der tauchte dann in echt auf. Und er ist relativ korpulent. Und natürlich hatte Colosso auch diese echt krasse Charge, was dann auf dem Realschauspieler doppelt grotesk wirkt. Das war interessant. Aber nun haben wir dann
Kannst du die Charge, dich an die Charge erinnern, was der macht?
Der Colosso? Ja. Der macht diese Kiste hier, die kann ich jederzeit abrufen. Ja, das ist auch krasser geworden. Ich hatte es am Anfang ein bisschen zurückgenommen und war auch immer so, hat er dann mein Atelier-Team, also die Katharin und den Tonmeister immer so gefragt, ist es zu dolle? Ist es zu dolle? Ist es albern? Und so und alle meinten, nee, das ist gut, mach das. Und aber dann wurde der auch immer dankbarer. Dann war er dann ein Wahrsager oder sowas und da hat er das im Original gar nicht. Aber ich habe gedacht, wir geben ihm Akzent und so. Und hab dann immer mehr rumgesponnen mit der ganzen Figur. Und er wurde natürlich im Original aufgedreht, aber bei mir auch. Und also die Leute, das ist ja nicht zu glauben, dass es dann so einer ist. Aber der, die da damals irgendwie Kinder oder Jugendliche waren, die kannst du mit dem echt begeistern. Einmal war ich auf einer Hochzeit vom sehr guten Freund von mir eingeladen. Und da kamen ganz liebe Freunde von denen aus Konstanz zu Besuch. Und die hatten Kinder. Und die waren damals so 8 oder 10 oder so, aber voll in der Zielgruppe. Und die mochten mich, also Kinder mögen mich eigentlich oft. Und dann hatten die dann also irgendwann per Zufall angefangen, davon zu erzählen, von den Thundermans. Und ich sagte so, okay, hörte mir das also immer weiter an. Und dann sage ich dann irgendwann, ich spreche übrigens den Colosso. Ja, 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 na klar, sicher, sicher, sicher. Warum glaubt ihr mir nicht? Dann war Ruhe. Das war dann, gucken dich die zwei Menschen an und staunen und so. Und da muss man sagen, das ist natürlich toll. Das sind diese Momente. In der kann ich gleich noch eine raushauen, weil es so passt. Ich habe für den, das haben wir auch bei Atom aufgenommen, für den Moviepark Bottrop etliche Sachen gemacht. Da war ich immer, also das hatte IMAscore, eine sehr erfolgreiche Musikkomponistenfirma, hatte diese Aufträge und hatte also, die hat für jeden Freizeitpark in Deutschland Deutschland haben die Musik gemacht. Und die hatten also diese Sprache dann an mich weitergegeben und dann haben wir also ganz viel dort aufgenommen, unter anderem eine Van Helsing Show. Und waren dann also auch wirklich am Eröffnungstag dieses Parks, irgendwie um Ostern rum, eingeladen zu dieser Premiere. Und dann hast du, also es war so, du hast ein Playback produziert quasi und dann haben Stuntmen lippensynchron gespielt zu deiner Sprache. Und dann hast du also da 2000 Leute in dieser Aufführungsarena sitzen und diese von dir irgendwie erarbeiteten, ich hatte den Text ja nicht geschrieben, aber diese von dir erarbeiteten Pointen zünden und diese 2000 Leute lachen. Und du sitzt mittendrin und freust dich wie ein Schulkind, weil es klappt. Weil du halt dann so sehr dieses unmittelbare Feedback hast, was ja dann doch ein bisschen seltener ist, wenn du so nur synchron machst. Das war schon fantastisch. Also diese kleinen Momente finde ich immer ganz, ganz toll.
Es sind auch schön. Großartige Momente, glaube ich, denn im privaten Berufs- oder im Privatleben beruflich angehaucht.
Ja, wobei, weißt du was? Ich muss sagen, ich genieße es so sehr, dass in meinem privaten Freundeskreis ganz viele Leute sich befinden, die mit Schauspielerei und Synchron nicht die Bohne am Hut haben und denen das auch herzlich egal ist. Also so, wo du sagst, da spielt das keine Rolle, man unterhält sich über andere Dinge und das hält einen irgendwie auch am Boden. Das finde ich total gesund und schön.
Ich glaube auch, dass es sehr erfrischend ist. Auf der anderen Seite ist es ja andersrum teilweise genauso. Also wenn du jetzt, ich habe auch viele Freunde auf dem Land, wo halt viele Handwerker dabei sind und so. Und ja gut, wenn du halt da auch immer deine eigenen, immer die gleichen Themen hast, freuen die sich natürlich auch, wenn da mal was anderes passiert oder wenn da halt mal über ganz andere Sachen gesprochen wird, wenn die zu mir kommen oder so.
Ja.
Das ist ein Geben und Nehmen, glaube ich.
Ja.
Da geht es den Menschen wie den Leuten.
Dein Regiedebüt hattest du ja mit Winx Club, oder?
Ja, Winx war das erste, ja.
Und dann wenig später kam, wenn ich mich recht erinnere, eine größere Zeichentrickproduktion und zwar von DC Batman.
Ja.
Wie war das damals für dich?
Das, also da muss man eigentlich sagen, ich kam auf die Welt und irgendwann kriegte man Fernsehen mit und es kam He-Man. Und das war schon ganz großartig und es musste dann wurde mit Fake-Lego immer so diese Glider nachgebaut und gespielt. Also so diese grundsätzliche Heldenaffinität hatte ich. Dann kam ein Fall für Batman, hieß das. Das war im Prinzip wie Adam West und Burt Ward, Robin, also diese 66er-Serie, nur als auch so wie He-Man, also relativ einfach animiert. Und das wurde irgendwann so mit den Privatsendern synchronisiert und dann kam die Animated Series, also diese große Batman-Serie, die heute die Fans noch feiern. Die lief meiner Erinnerung nach, wenn es einer hört und es besser weiß, soll er sich mal bitte melden, weil es ist eine der großen Fragen meiner Batman-Geschichte.
Klammer auf, Instagram hast du?
Ja.
Okay, dann werden wir dich auf jeden Fall. Wenn wir dich auf jeden Fall verlinken.
Ja, mach das. Aber ich bin der leicht googelbarste Mensch der Welt. Und dann kam also plötzlich anstatt dieser Serie diese andere Serie. Und das ging schon los mit einer Explosion und toller Zeichnung und so. Und ich saß da und boah, das war der Knaller. Also ich war so begeistert von dem Ding, dass klar war, das ist mein Superheld. Das ist das Beste, was es gibt, Batman. Und dann habe ich die Spielzeuge gesammelt. Ich hatte alle Actionfiguren, die Autos, die Malbücher, die Comichefte und. Dann wurde also angefangen aufzubauen von Kindertagen an. Niemals vergessen werde ich, ich glaube, meine Oma war es, die dann mal sagte, wenn du groß bist, dann wirst du damit alles nichts mehr zu tun haben. Wo ich dann auch gerne in die Zeitmaschine steigen würde und sagen würde, I prove you wrong. Also das ist echt ein Knaller. So, und dann war es für mich schon das größte Abenteuer, dass ich dann mal im Ensemble bei Return of the Dark Knight, die Rückkehr des dunklen Ritters, so ein Zweiteiler. Weiß nicht, ob ich den Titel jetzt richtig gesagt habe. Dadurch, dass es auch noch Batman Returns gibt, werfe ich das immer ein bisschen im Kopf durcheinander. Aber da war ich in der Menge irgendwie für zwei Leute und war schon, boah, du bist in Batman dabei, das ist ja irre. Und dann hatten also dann dieses Batman the Brave and the Bold, hatte zwei Staffeln, ich weiß aber nicht, wer das in Auftrag gegeben hatte, wahrscheinlich Warner direkt, zwei von drei Staffeln bearbeitet und die dritte blieb liegen. Und dann kriegte die Cinephone diese dritte Staffel. Und dann war es so, dass der Redakteur meinte, er sei da also auch aufgeschlossen für jemand Junges und sich dann Martin Rüdigkeit, der Chef der Firma, auch so bei seinen Mitarbeitern umhörte, ob denen jemand einfällt. Und dann sagte Henrik Meyerhoff, der Aufnahmeleiter war damals, ja, Andy Krösing, größter Batman-Fan, hat gerade angefangen, Regie zu führen. Und dann kam das zu mir. Und dann,
was eine glückliche Fügung, oder? Ja, da sind wir wieder bei dem, bei
wieder,
dem
Ding. Ne? Also als würden sich Sachen anziehen. Und dann war der Batman da. Und dann muss ich sagen, ich hatte aber jetzt Brave and the Bold selber damals gar nicht gesehen, sondern nur mitgekriegt, weil ich dieses The Batman, was es dazwischen mal gab, das mochte ich nicht. Das gefiel mir nicht so doll. Und dann gehst du da so ein bisschen raus. Dann hast du noch diese direkt auf DVD erscheinenden Werke so ein bisschen mitgeguckt. Und durch die Nolan-Batman war man ja auch wieder so ein bisschen angeheizt, weil ich fand ich schon sehr gut. Genau, und dann war aber plötzlich Batman bei mir und dann ging das eigentlich so ein bisschen per Zufall weiter, weil dann so ganz, ganz über Nacht kam bei der SDI, nee, stimmt nicht, dann kam erst kam
Beware the Batman.
Genau. Beware the Batman, 26 Folgen direkt im Anschluss zu diese 13 Brave and the Bold und dann kurz später kam dann also bei der SDI so 12 oder 13 Shorts. Die waren allesamt nur so 3 bis 5 Minuten lang. Und das musste wirklich, Freitag kam das Bild, Montag musste das Buch fertig sein. Und einfach nur so, weil ich damals viel dort gemacht hatte, mache ich eigentlich immer noch, fragten die, hast du Zeit, kannst du das machen? Ist ganz eilig. Und dann habe ich das gemacht und so, dann war ich dann da auch da mit drin. Und dann kam auch relativ schnell Bad Blood, das auch anknüpfte an was schon existierte. Und wenn ich mich nicht täusche, kam an der Stelle auch schon der Killing Joke. Und der Killing Joke, das kann man also sagen, wenn du so die DC-Comics-Fans und Kenner fragst, was muss ich lesen, dann ist der Killing Joke immer mit dabei. Das lange Halloween ist immer mit dabei. Auch dieses Return of the Dark Knight, oder wie ich es jetzt wieder falsch gesagt habe wahrscheinlich. Und
es folgt alles so in den Jahren, so 2014 fing das
2014
an.
Fing Batman an und dann ging es eigentlich rund.
Mit The Brave and the Bold. Und dann kam, glaube ich, 2015 Bad Blood und 2016
der Killing Joke.
Genau.
Ja.
Genau.
Und dann ging es auch immer schneller. Also dann kam, die hatten früher auch gar nicht so viele Filme davon rausgebracht und es waren dann irgendwann, konntest du gar nicht so schnell gucken, dass dann kam der nächste wieder. Und dann war meine große Aufgabe, an der ich ja bis heute noch mitunter werkle, Ordnung reinzubringen. Weil im Grunde, die haben im Original immer einen anderen Cast bei den Batman-Filmen. Und ja, ich hatte mal ein Interview gehört, als Andrea Romano noch Regie gemacht hat für die Sprache. Also die hat immer Casting und Regie gemacht. Die hat alles gemacht. Die hat Pinky und Brain gemacht und Animaniacs. Alles, oh, was Warner gemacht hat.
Was für geile Sachen.
Was Rang und Namen hat. Ja. Alles diese Frau. Also eine Koryphäe eigentlich. Und die hatte also in irgendeinem Special-Feature auf DVD dann mal erzählt, mit welchen, wie sie sich das überlegt, ob das jetzt hier vielleicht der Joe DiMaggio Joker oder doch der Mark Hamill Joker ist oder so. Und dann habe ich also begriffen, das ist im Original mit viel künstlerischer Absicht gemacht. Und dann muss ich sagen, dann finde ich es ein bisschen plump, wenn wir dann deutsch sagen, ja, wir nehmen immer den gleichen für Batman oder so. Weil dann denkst du so, ich weiß es doch nicht besser als die Menschen, die das im Original machen. Und dann ist es auch nicht so, du merkst, dann ist dann also auch ein und die haben auch immer dieselben Leute. Es ist also nicht gesagt, nur, das ist nicht so, dass der Joker jetzt nicht John DiMaggio ist, weil der keine Zeit hat. Der spricht eine ganz andere Rolle in dem Film und der Joker ist dann meinetwegen Troy Baker oder so. Also du siehst, wenn man sich diese Credits anguckt, man sieht ein System. Und das ist dann so meine Aufgabe geworden, dass ich versucht habe, dieses System nachzuempfinden, wenn auch das nicht bei allem klappt und es sozusagen auch Doppelungen gibt.
Wie war es denn für dich? Ich meine, das ist ja eine sehr wuchtige Produktion. Das ist ja halt Batman, eines der populärsten Superhelden. Und die Besetzung war ja auch dementsprechend hochkarätig.
Ja.
So, dass du jetzt als frischer Regisseur mit den großartigsten Schauspielern und Synchronsprechern halt zu tun hattest. Wie war es denn damit für dich?
Das ist witzigerweise so, dass ich heutzutage teilweise größeren, also Respekt nicht missverstehen, Respekt immer untereinander, füreinander auf jeden Fall, aber sage ich größere Ehrfurcht, ist präziser, davor habe, wenn ich mich manchmal an Arbeiten begebe als damals. Also ich bin eigentlich relativ unbedarft und im Sinne von, ich habe das ja gut vorbereitet, ich weiß Bescheid, rangegangen. Wenn auch du völlig recht hast, dass es dann also auch Fälle, da sollte man vielleicht dann keine Namen nennen, gab, wo sich die Leute so ein bisschen kritisch geäußert haben und dann also auch im Sinne, ich kenne dich nicht und du bist so jung und was willst du mir sagen, dass da solche Befindlichkeiten vielleicht auch mal passiert sind. Aber eigentlich, man hat sich ja dann eingegroovt und je länger, die Leute werden ja auch weich. Wenn sie dann auch merken, du gibst dir Mühe und du weißt, was du tust und wenn du was sagst, ist es auch richtig. dann hilft das. Und was man aber auch noch dazu sagen muss, ich hatte vor der Synchronregie eine Menge Hörspiel und so ein Zeug gemacht und ich hatte also auch so ein bisschen mit der Absicht, dass ich ja, also halb. Einerseits mit der Absicht, dass ich mich für Synchronregie durchaus dauerhaft interessiere. Andererseits aber auch insofern, weil ich irgendwie am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich habe ganz viel zu erzählen. Also ich wollte also auch, ich hätte am liebsten Filme gedreht. Das aber, in dem Rahmen, wie ich mir den Film vorstelle, ist er zu teuer, das kannst du nicht machen. Also habe ich Hörspiele gemacht, weil die kannst du machen, die kannst du dir leisten. Und da hatte ich aber auch Rang und Namen besetzt. Das heißt, viele von den Leuten, die wussten zumindest schon mal, wer ich bin und hatten schon mal einen Kontakt mit mir gehabt. Das war eher von Vorteil.
Was ich damals großartig fand, es gab in der letzten Episode von Beware the Batman eine Adaption, wo du Oliver Kalkove darauf besetzt hat.
Brave and the Bold war es, aber ja.
Sorry, ist schon ein paar Tage her. Stimmt. Jedenfalls, da gab es einen Wendepunkt in der Episode, wo alles auf den Kopf gestellt wurde.
Ja.
Indem die Stimme von Aquaman aus dem Leib entweicht und er dann die Stimme von Oliver Kalkove bekam.
Ja.
In der Szene hattest du einen raffinierten Einfall, wobei du die Pointe mit einer Anspielung auf Markus Lanz' Sendung gesetzt hattest.
Ja, ja,
und
ja.
Und das wie auf einmal gepasst hat. Das fand ich großartig, wirklich. Das war hohe Kunst, dass man eine vom Original abdriftende Pointe ins Deutsche adaptiert, ja, und der auch funktioniert, worüber man sich köstlich amüsieren konnte. Und selbst Kalkove war sehr angetan, stimmt, von der Rolle.
Dem hat das Freude gemacht, das stimmt. Das war im Original, das kann man vielleicht dazu sagen für den Hörer, es war Ted McGinley. Das ist der Schauspieler, den man in Deutschland zumindest vor allem als Jefferson Darcy in Eine schrecklich nette Familie kennt. Und der natürlich mit Christian Tramitz auch eine
gute Entsprechung, gute
eine Besetzung, sehr prominente deutsche Stimme hat, ja, so dass also das schon denkbar gewesen wäre. Bloß machen die dann in dieser Folge also lauter Witze. Die machen auch irgendwie dann, die sagen den Originalsprecher, das ist auch dieser DiMaggio wieder von Aquaman, und sagen, der ist jetzt raus und stattdessen kommt Ted McGinley. Die ganze Folge ist die reine Pointenschlacht. Ich hatte da am Anfang erst so ein Fanboy, der aufzählt, was ihm alles nicht passt und was Produzenten machen, wenn sie verzweifelt sind. Und dann habe ich dann also drauf getextet auch, und man besetzt einen x-beliebigen Promi. So, ein bisschen als Anspielung auf diese Promi-Synchros und sowas. Und dann durfte Tim Sander seinen eigenen Namen sagen und hat sich gelobt. So. Und das Beste von allem, Tim Sander. Und so.
Und ganz Jaron.
Großartig. Und Jaron hat er auch genannt, genau. Also so, das fing ja schon so an und dann hatte ich also irgendwie gedacht, dann haben sie am Ende dann so Witze gemacht, dass dann hat also einer versucht zu intervenieren, was da für Dummheiten gemacht werden, und hat dann sofort Ted McGinley erkannt. Und dann musste man dann also auch den Namen nennen und so. Und dann ab dem Moment, wenn du natürlich Christian Tramitz sagst, dann hättest du dann sicher über Shooters Manitou oder so irgendwas machen können. Aber das Problem an der Sache ist, Tramitz, das freut mich auch für ihn, ist sehr erfolgreich. Und der McGinley hat so ein bisschen mit seinem B-Star-Ruf, also er hat
kokettiert.
Ja, genau. Da war sehr, sehr freigebig, Witze über sich selbst zu machen. Das klappt natürlich dann nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, wir haben jetzt aber hier auch keinen so universal Bekannten, bei dem das klappt. Und dann fiel mir ein, aber wer hat denn mit schlechtem Fernsehen zu tun? Oliver Kalkofe. Den ich jetzt auch wirklich immer ganz toll finde mit den Sachen, die er macht. Seit Kindertagen gucke ich die Mattscheibe und so. Und dann ging das auch leicht, weil da konntest du dann nicht, er verballhort seinen eigenen Namen ja auch, dann konntest du also auch irgendwie bei dieser Namens, wer sind sie nochmal? Ein verkalkter Ofen? Und so, und vieles machen. Und dann eben auch, als er am Ende für seine Qualität spricht und McGinley also irgendwelche Sachen aufzählt, in denen er gut war, da kam dann mit dem Lanz, wo ich also sag, ich durfte jetzt sogar bei den beiden Zirkusaffen auftreten und sogar beim Lanz. Also als den Ritterschlag, so, ich kann nicht, bin wer. So, das ließ sich alles so schön machen. Und man muss auch sagen, der Redakteur, der damals zuständig war, die waren sehr, sehr unterstützend für die Martin Rüdigkeit von der Cinefon auch. Also es war so, ich hatte relativ schnell gemerkt, da ist eine Ausnahme und frühzeitig dann die Hebel in Bewegung gesetzt. Und da war ich aber wirklich sehr glücklich, dass das funktioniert hat. Meiner Meinung nach auch wirklich eine besondere Arbeit dadurch. Die ist richtig toll.
Meine Fresse, ein kleiner Ritterschlag, würde ich auch sagen. Ne? Also wenn du mit Kai Kofo so zusammen und der auch über diese Sachen sehr wohl lacht, der ja viel und gute Comedy macht, ja, das kann man sich auf die Karte schreiben.
Ja, das war echt eine besondere Sache.
Also die Folge hat den Fans bestimmt gefallen.
Ich glaube auch.
Bist du denn darüber hinaus, also ich meine über die ganze Synchronarbeit, Batman und sowas, wenn ich mich recht entsinne, bist du auch ein großer Lego-Fan, oder?
Ja, das stimmt. Ich bin ein Lego-Fan. Ich mache ja auch witzigerweise immer wieder so Lego-Sachen und auch Lego-Batman. Da kommt beides zusammen. Ja, und ich habe zu Hause, ich bin dann auch so ein kleiner Nerd tatsächlich. Ich habe natürlich auch das 89er Batmobil und den 89er Batwing. Ist ja klar.
Ja.
Die stehen dann auch in meinem Arbeitszimmer, wobei das Wort Arbeitszimmer nicht so richtig wiedergibt, wie dieser Raum aussieht. Also man könnte auch meinen, da ist irgendein Teenager-Comic-Nerd beheimatet da drin.
Warte mal, der 89er, das war der erste aus dem Keaton. Tim Burton-Film, ja, ne? Nicht aus Adam West, aus der Serie,
ja, genau,
Batman,
ja,
da was ja auch ein ziemlich geiles Teil ist eigentlich.
Ja, aber das ist ein Knaller.
Okay, also ganz viele Lego-Geschichten überall ringsherum.
Simpsons Haus diese Batman-Sachen und ja, aber ich habe zu Hause noch eine Menge, aber sonst wegen des Platzes eigentlich. Also wenn ich irgendwie unendlich Platz hätte, dann stünde da eine Lego-Stadt. Vielleicht ein Lego Gotham City, wer weiß.
Vielleicht schickst du uns mal ein Foto davon, wo wir das eventuell auf unserer Seite im Web abbilden dürfen.
Diese ganzen Batman-Figuren, ach, die habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe auch von dieser 93er animierten Serie tatsächlich auch wo andere Menschen Gold ausstellen oder so, habe ich Actionfiguren. Da stehen also wirklich diese Collectibles von der Serie in meiner Glasvitrine in meinem Arbeitszimmer. Das könnte man fotografieren, das ist sehr passend.
Also Goldstaub in den Augen eines jeden großen Fans.
Ja.
Wow.
Und was ich damals auch sehr toll fand, du hattest ja in der Folgeproduktion bei Beware the Batman den Kommissar besetzt mit dem Sprecher, der früher He-Man gesprochen hat.
Ja, und tatsächlich auch diesen Gordon. Also diese Rolle hat er in dieser 93er Batman-Serie gesprochen. Und dann habe ich Helgo Liebig aus Hamburg geholt. Und das war auch so, wo sie meinten so, ja, sehen wir jetzt nicht die Notwendigkeit und wir kennen den auch gar nicht. Und dann habe ich mir irgendwie seine Nummer besorgt und rief den also selber an und erzählte ihm mein Anliegen. Und der kriegte die Fahrt auch nicht bezahlt. Also er musste dann also quasi auf eigene Kosten nach Berlin kommen jedes Mal. Er hat aber gesagt, das macht er. Er mag auch Berlin und freut sich dann hier zu sein. Und überhaupt war er da sehr begeisterungsfähig. Auch sowas, das ist natürlich, du weißt, wie sehr sich die Fans freuen, die Art, wie der animiert und gestaltet war halt sehr ähnlich wie in dieser damaligen Serie. Und da hatte ich mir auch noch den Spaß erlaubt, weil Batman war ja da sehr jung, aber für die 5 Takes oder so, die der Vater von Bruce auftauchte, habe ich Eberhard Haar genommen, dieser 93er Batman. Für viele bis heute noch der Batman, tatsächlich, von diesen Fans. Für mich auch. Wenn ich beim Batman denke, denke ich an Ebi.
Und damals hat er mich halt auch infiziert. Seitdem steht hier diese Batman-Figur auf dem Monitor.
wir werden davon nochmal ein kleines Video oder ein Foto reinstellen. Nee,
weil bis dahin wusste ich gar nicht den Unterschied zwischen Marvel und DC. Halt, für mich waren es halt alles nur Superhelden so und die gehörten irgendwie zusammen. Und dann habe ich auch damals was dazugelernt. Also synchron bildet.
Ja.
Ungemein. Zum Wohl.
Peace. Hast du noch ein Bier?
Nee.
Oh, willst du Nachschub?
Jo.
Warte, ich mach.
Kriegst du.
Ich kümmere mich mal kurz um die Getränke-Situation.
Und letztens durften wir bei der ehemaligen BSG, sprich Ayuno Media, zusammen wieder aufnehmen.
Ja.
Und ich habe mir tatsächlich danach einige Folgen von Solar Opposites angeguckt. Ist echt genial, macht unheimlich Spaß.
Ja.
Nachdem ich deine Rolle gesehen hatte und wie du die Takes ehrgeizig uns um die Ohren schlägst, alle Achtung, wirklich, Respekt.
Vielen Dank.
Das meine ich ernst. Das ist nicht einfach zu machen. Klar wird das alles noch im Nachhinein mundgerecht bearbeitet, geschnitten.
Ja.
Aber Das Ausgangsmaterial ist schon fast schnittfrei. Also da dachte ich mir, ist der mit seinem Sprechwerkzeug verdammt gut geworden. Hut ab. Also nicht ohne. Und Oskar, du hast ja da auch mitgesprochen.
Ja, er war mehrere. Ja, ja.
Mit Richter, glaube ich, jeden zweiten im Hintergrund oder jede zweite kleine Rolle.
Ich habe dich oft gehört, ja.
Ja, 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 das war bei Solar Opposites, glaube ich, so, dass es halt mitten in Corona produziert wurde und daher auch keine größeren Mengen oder so aufgenommen werden durften. Ja, haben sie halt natürlich den gestandenen Sprecher gefragt, ob sie halt dann auch ein paar mehr Figuren sprechen würden. Und er gesagt, naja, klar, gut. Und
ja, klar.
Dann, ja, waren das halt irgendwie echt immer mehr Figuren. Und die teilweise sind die halt dann auch wiedergekommen in den Folgen, was die ja wahrscheinlich vorher noch gar nicht wussten. Naja, und dann hast du den Salat und dann stehst du da und sprichst teilweise mit dir selbst oder so, was eigentlich gar nicht geht. Aber gut, da kriegt man auch dann irgendwie.
Ist im Original ja auch so. In einer gewissen Weise ist es dann auch wieder sehr werkgetreue Umsetzung. Also
ich finde auch, ich muss ehrlich sagen, ich muss Adam da recht geben, auch wenn ich bei der Arbeit natürlich nicht dabei war, als ihr dich aufgenommen habt, aber diese Rolle von dem Alien, das ist hier wie auf dem Leib geschneidert. Als ich es gehört hatte, dachte ich mir so, ja, wen hätte man da sonst nehmen sollen? Keine Ahnung.
Ich hätte mich niemals selber drauf besetzt, ganz ehrlich. Also
ja?
ich war felsenfest, ich hatte durchs Telefonat mit der Aufnahmeleiterin gewusst, Produktion und tatsächlich dann Rolle. Aber ich wusste erst die Produktion und fragte danach, wer bin ich denn? Weil als sie mir den Umfang gesagt hat. Und dann gedacht, sie sagt Terry. Und dann sagte sie Corvo. Weil also, es finde ich eigentlich ganz gut, dass ich dann auf sowas besetzt werde, weil das macht es dann wieder facettenreicher. Aber mal, ich bin oft der Dödel in solchen Produktionen.
Ich meine, du hast ja auch, gerade bei Cyberpunk haben wir auch miteinander viel zu tun gehabt. Da bist du ja auch drin und in vielen anderen Computerspielen.
Computerspiele
auch, ne?
Boomt gerade tatsächlich. Das ist, da bin ich in vielen, auch jetzt in Ratchet und Clank bin ich mehrere sehr witzige Rollen. Das ist jetzt erschienen, deswegen kann ich es ruhigen Gewissens sagen. Und wurde auch schon wieder erkannt. Cyberpunk war auch sowas, da kamen immer die WhatsApp-Nachrichten. Ich hab dich gehört. Ich wusste schon, wo. Weil es Release-Tag war. Ja, ja.
Ich glaube auch in vielen, vielen älteren Far Cry-Teilen und sowas, ne? Da.
Ich glaube, in Far Cry war ich in meiner Erinnerung nach nie dabei. Auch in Assassin's Creed, das steht eigentlich noch so auf der Bucketlist. Also ich bin so in epischen Rollenspielen, bin ich dann immer wieder und in ganz vielen Sony-Titeln, die jetzt gekommen sind. Also auch so, wo du sagst, viele, die Rang und Namen haben, also wo du dann auch schon mitgekriegt hast, da bin ich ein bisschen behutsam, jetzt Titel zu nennen, weil ich da im Einzelfall nicht weiß, was erschienen ist.
Da müssen wir immer sehr drauf aufpassen.
Aber bei Spielen machst du keine Regie.
Hat man mich noch nicht gefragt? Ich glaube auch, ich bin dazu tendenziell zu langsam.
Okay.
Weil das Pensum, wie Videospiele funktionieren, und dann bist du auch, wenn du da Regie führst, am dem Notebook und bist da auch in dem Text mit und markierst die Sachen als aufgenommen und so. Ja, das ist, ich brauche manchmal mein Tempo, wenn ich weiß, es ist noch nicht so, wie es sein muss, aber ich weiß noch nicht, wieso und so. Und da finde ich, dass auch die konkrete Vorlage, die das Synchron bietet, dass du die Anschlüsse hast und wirklich weißt, wie ist denn die Situation? Wie weit stehen die voneinander weg? Wie sehen sie dabei aus? Klingt der Ton so, wie die Mimik aussieht bei animierten Sachen und solche Sachen? Bei Videospielen fischst du im Trüben und ich glaube, dass das wäre nicht so meins.
Ja. Ich meine, der Andi kann recht fremelig werden.
Ja, also, ja.
Da kann er schon mal eine Aufgabe 15 Mal verlangen, ohne rot zu werden.
Und die Zeit vergessen.
Aber das ist auch wichtig. Was soll man an der Uhr hängen? Es ist, die fragt ja am Ende, wenn der Zuschauer das anguckt, keiner, wie schnell bist du gewesen, sondern er sieht nur, wie gründlich bist du gewesen.
Beziehungsweise er hört, ob es gut geworden ist oder eben nicht.
Richtig.
Ich meine, man hat ja halt immer diesen Zeitdruck.
Ja,
meine, natürlich
na klar.
Hast du recht.
Zeitdruck, ein Preiskampf der Firmen.
Ja.
Ja. Ja.
Das zwingt uns ja dazu zu sagen, ja, okay, jetzt ist doch gut geworden. Nimm doch einfach den Take. Wo er dann halt irgendwie dann sagt, nee, aber das gefällt mir noch nicht. Die eine oder andere Nuance, die da halt irgendwie noch aufpoliert werden kann, sollte halt heraus erarbeitet werden. Und da kann man dir ja nur recht geben. Aber das weiß der Zuschauer natürlich nicht.
Ja.
Aber wir haben wirklich, unser größtes Problem ist halt Zeit.
Ja. Ja, manchmal ist es halt auch so, das passieren ja auch Dinge, dann fragen sich die Fans wieder, warum ist denn da umbesetzt worden? Und du denkst, ja, weil der Zeitdruck, also weil man keine 5 Tage hat warten können. Und dann ist es ja immer, das ist auch mein alter, ausgenudelter Witz, wo ich sage, ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Produktionen wie so ein Wein oder ein Käse sind. Wir müssen die herstellen und dann müssen sie lange liegen und reifen. Dann kann man sie veröffentlichen. So, wo du sagst, was für ein Schwachsinn. Man musste bis 5. Februar fertig werden und du sagst, wenn ich bis zum 10. Zeit habe, kriege ich die Feststimme. Nee. Und dann, wann erscheint er? Im Oktober.
Ja.
Da passieren natürlich noch Sachen in der Zwischenzeit, das ist mir ja auch klar. Aber diese, wie viel Zeit, welcher Arbeitsschritt eingeräumt bekommt, das ist nicht immer ganz verhältnismäßig meines Ermessens. Und es ist also oft so, dass die Dialogbücher müssen viel zu schnell passieren und der Aufnahmeblock eben auch. Dadurch passieren Sachen, die der normale Zuschauer nicht versteht und manchmal als Schludrigkeit missversteht.
Kriegst du da auch schon mal eine böse E-Mail oder so oder einen Kommentar oder so von einem Fan?
Meistens sind sie ganz lieb. Die meisten E-Mails kommen von DC-Fans und die wollen, dass ich die mache, die freuen sich drüber. Es gibt natürlich, dann wollen sie dann sagen, warum hast du nicht Eberhard H. besetzt, wo ich sage, weil er Kevin Conroys Batman ist. Und dann mögen die nicht, aber dann versuche es auch immer sehr zu erklären. Und wenn sie es dann trotzdem blöd finden, dann ist es halt so. Das willst du ja nicht, aber das... Einer muss ja entscheiden auch. Aber die witzigste E-Mail, die ich jemals bekommen habe, war, ich habe noch nie eine Arztserie gemacht, dass mir einer geschrieben hat, er sei hochgradig erbost, weil wir immer DNS sagen. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, im Synchron hörst du fast dauernd DNA. Aber er meinte, also es wird immer DNS gesagt. Und also als Mediziner, wir benutzen auch die englische Abkürzung, sagen Sie doch DNA. Und da war also sowohl der Ton als auch dieses, ich schreibe willkürlich eine Person an, die ich googeln kann, die Synchron macht und erzähle denen, was sie gefälligst zu machen haben. So, sowas. Aber ist auch schon wieder lustig. Aber so richtig. Einer hat mir mal geschrieben auf Instagram, ich finde Ihre Synchronstimme scheiße. Ich hatte dann kurz überlegt, ob ich zurückschreiben soll und frage, wer mich denn synchronisiert. Aber ich hab ihm dann irgendwie völlig neutral oder lustig oder nett geantwortet.
Vielen Dank für Ihre ehrliche Meinung, auch wenn ich nicht danach gefragt habe.
Ich habe, glaube ich, geantwortet. Dann fühle ich mich aber geehrt, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, mir das persönlich mitzuteilen. Es ist halt so, wo du sagst, ich finde es aber auch insgesamt voll okay. Wir bieten Sachen an. Manche Leute mögen das, manche nicht. Und das ist ihr gutes Recht. Also ich finde, auch jeder darf die Sachen, die ich mache, doof finden.
Ja, na klar. Die Frage ist nur, ob man das denn so kommunizieren muss. Mhm. Weil es ja auch, man darf ja nicht vergessen, viele von uns, oder die meisten, würde ich sagen, geben sich ja wirklich Mühe bei dem, was sie tun und stecken ja auch Herzblut rein. Und wenn halt, egal was man tut, ne, selbst wenn du, ich spinne jetzt, du bist halt Maurer und baust halt ein Haus oder mauerst halt eine Wand auf Wunsch eines Kunden und der Kunde kommt und sagt, das sieht ja scheiße aus, was sie da gemacht haben. Der wird er sich auch persönlich angegriffen fühlen und sagen, ey, das ist mein Können, das ist mein Werk, was ich da vollbracht habe und du machst es hinunter. So, es ist ja immer eine Art und Weise, wie es halt in den Wald hereinruft, wie es dann halt auch herausschallen kann. Aber gut.
Ja, wobei ich meine, man muss schon sagen, dass das Spektrum von Qualität innerhalb der Synchronisationsbranche schon relativ weit ist. Also es gibt Sachen, wo du sagst, das hat mit Lippensynchronität herzlich wenig zu tun und das klingt auch nicht gut und sowas, also wo du dann auch verstehst, wenn Unmut aufkommt oder so. Und dann gibt's andererseits Sachen, ich habe auch irgendwann mal, das war aber Zufall, das war auch eigentlich nicht das große A-Kino-Aushängeschild, sondern irgendeine Krimiserie und ich schaltete einfach nur rein und sah das und ich habe gedacht, das ist Deutsch, oder? Weil es war so gut synchron aus, dass ich wirklich, es kam dann irgendwann irgendwas, wo ich gemerkt habe, ist synchronisiert. Aber der ganze erste Teil war perfekt. War ein andermal, gucke ich seppig rein, sehe Till Schweiger und denke, wieso bist du asynchron? Dann herausgefunden, weil es synchronisiert ist, weil es englisch gedreht wurde.
War wahrscheinlich eine Uwe Boll-Produktion. Ohne Scheiß. Die sind gut befreundet, soweit ich weiß.
Dieser Film, der war relativ bekannt.
Far Cry?
Nein. Irgendwas mit Vergewaltigungsopfer oder sowas.
Okay.
Weiß dann, nicht mehr so genau.
Dann nehme ich mich da mal raus.
Ich weiß es, man könnte das googeln, aber die andere, Lauren Lee Smith hat da, glaube ich, mitgespielt, das Opfer, meine ich. Aber da waren mehrere Leute. Man merkt das spätestens, als die US-Schauspieler dann auftauchten, dass es synchronisiert worden war. Aber weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ist auch alles lange her.
Okay.
Ich muss auch sagen, ich gucke ja wirklich, das finden immer Leute so witzig, wie lernst du in der Kneipe Leute kennen und die fragen so, was du machst. Ich hoffe dann immer, dass sie mich dann nicht damit ausfragen. Ich meine, jetzt habe ich Spaß, damit ausgefragt zu werden. Aber wenn ich da irgendwo bin und privat bin, dann finde ich es auch schön, das zu sein. So, auch wenn ich zugeben muss, manchmal macht Spaß. Aber dann denken die immer, du kennst jeden Kinofilm und alle Serien und so. Und die Wahrheit ist, ich gucke nichts. Also es ist wirklich eine Rarität und ein großes Event, wenn ich mal ins Kino gehe. Hörspiele mag ich sehr gerne. Das ist was immer geblieben ist. Die höre ich gerne. Da hast du aber hinreichend viel Eigenfantasie vielleicht noch dabei. Aber so ein Film, also ich tue mich unwahrscheinlich schwer. Ich erwische mich dabei, wenn ich mal was, weil mir jemand was empfiehlt, dass ich währenddessen mal die Maus bewege oder die Fernbedienung, um zu gucken, wie lang es denn noch dauert.
Einen Fernseher hast du aber.
Ja. Es ist aber wirklich gut, ich spiele dann auch mal. Ich habe mir jetzt dieses Jahr auch eine Switch gekauft und so. Also so, dann ich habe dann irgendwie 160 Stunden Assassin's Creed gespielt und solche Sachen. Das ist auf der großen Glotze ganz schön. Aber so ganz selten. Und dann eigentlich sogar fast nur Sachen, die ich schon kenne. Also wo ich weiß, worauf ich mich einlasse, guckst du da irgendwie wieder die alten Sachen an oder so. Aber so mit Birds of Prey habe ich geguckt. So, Joker habe ich geguckt, so im Kino sogar. So war, das war auch toll. Aber es ist so selten, es ist auch wirklich so, das ist ganz merkwürdig. Das Spektrum, wenn ich als Konsument Filme gucke, es gibt nur zwei Emotionen. Es ist mir vollkommen egal oder es berührt mich zutiefst. Also es ist wirklich so, ich bin manchmal, dass mir wirklich den Mund kneifen, dass die Tränchen nicht kommen, weil mir Sachen so nahe gehen oder mich irgendwie so erreichen. Und andererseits denke ich mir so, bei anderen Produktionen, wo du dann denkst, ich weiß nicht, warum ich auf der Seite des Hauptprotagonisten sein soll. Er interessiert mich nicht. Ist mir egal. Er schießt ihn sofort. Ist mir egal. So, und das ist ganz komisch. Das machte die Arbeit tatsächlich. Also ich glaube, wenn du so viel dich mit Sachen, du dich überlistet ja auch keiner mehr, weil du so viel dramaturgisches Handwerk gelernt hast im Laufe der Zeit, dass du weißt, was passiert. Dass du irgendwann so nach einem Drittel oder sagen kannst, wenn sie jetzt ganz langweilig sind, passiert das und das und das und das und am Ende kommt raus, dass er und so und dann passiert das und dann du langweilst dich zu Tode. Du hast ja keine Erfüllung dadurch, dass du recht hast. Du am meisten Freude hast du, wenn du dich irrst, wenn die dich überraschen und was ganz anderes passiert.
Sozusagen, unsere Arbeit stumpft uns in der Hinsicht ab.
Vielleicht ein bisschen, ja. Die Illusion des ganzen Films siehst du natürlich mit anderen Augen, glaube ich.
Du hast ja gerade Hörspiel angesprochen und im Punkto Hörbuch hattest du ja auch die Gregs Tagebücher betreut, ne?
Ja, also muss man mit aller Vorsicht antworten, weil Ehre wem Ehre gebührt. Der Kollege Wolf Armin Lange, der hatte das begonnen, diese ersten Teile, und der macht das meiner Kenntnis nach auch bis heute noch. Und wir lernten uns über einen gemeinsamen Freund kennen, weil er irgendwie meint, also der verkuppelt immer so gerne Leute, die so Power haben und irgendwie die müssen was zusammen machen, die werden sich mögen. Und so lernten wir uns kennen, und dann hat er also irgendwie bei einem der Teile, aber ich weiß gar nicht, welcher es war, ich habe 4 oder 5 gemacht dann. Und dann hat er gemeint, nimmst du ein paar in Berlin auf und bist dann halt quasi mein Co-Regisseur. Und letzten Endes habe ich dann aber Marco Esser in Berlin aufgenommen, ganz alleine, der die Hauptrolle war. Also so, dass diese Co-Regie dann mitunter auch recht groß ausfiel. Wo ich auch Marco Esser kennengelernt habe und lustigerweise auch Philipp Süß. Ich brauchte dann für Gregs Tagebuch eine ganze Menge Kinder oder junge Stimmen. Und irgendwie kriegte dann über eine Ecke Philipp Süß empfohlen, der dann sich damals so ein bisschen auf YouTube und so, der war ja irre jung damals, ausgetobt hat. Und hab gedacht, ja, für 10 Takes, wenn er dafür kommt, das wäre toll. Das kriegt er bestimmt hin, und kam und war sensationell von Anfang an. Da hab ich zu ihm gesagt, komm mal nächsten Samstag Zeit, komm noch mal her, wir nehmen ein paar Demos für dich auf, wir müssen dich ins Synchron bringen.
Du hast seine Karriere gefördert, ne?
Ich habe auf jeden Fall, war ich nicht von Nachteil, also das hat er selber auch mal erzählt in so einer Situation. Und das weiß der Knaller ist, jetzt ist der ist natürlich viel Zeit ins Land gezogen und jetzt spreche ich bei ihm. Wo du auch denkst, das ist so herrlich, wie so die Zeit voranschreitet und Sachen passieren und Leute werden erwachsen und so haben immerhin du besetzt, wo du dann denkst, ach hier, den 12-Jährigen, wie nehmen wir denn da, den und den, der ist 24.
Kannst du nicht mehr bringen.
Man altert im Kopf nicht mit. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich so Sachen guckte als Zuschauer, so würde ich denken, das ist aber sehr alt besetzt. Aber das kapierst du auch erst, wenn du selber alt bist. Du siehst dich halt immer irgendwie als Anfang, ich sehe mich immer als Anfang 20 und muss mich dann erinnern, dass das überhaupt nicht wahr.
Ja, du hast gut reden, ey. Na. Ich fühle mich immer noch wie 7.
Ja, meine Freundin sagt immer, in mir ist ein 10-jähriger Junge noch, aber es ist auch wichtig, dass der da noch ist.
Männer werden 7, danach altern sie nur noch, wachsen sie nur noch. Gut, mein Lieber, hattest du noch was?
Wir könnten Andi bitten, noch einen Song für uns ein.
Stimmt, damit Musik, alle auch wirklich Andi, Musik. Abschalten.
Nein, hier wird jetzt nochmal ganz kurz Musik. Was hörst du? Was sind deine Steckenpferde?
Oh, das kann man gar nicht mehr beantworten, muss ich sagen. Ich hab wirklich.
Was schlägt Spotify dir denn so vor?
Wenn jetzt wieder Großveranstaltungen stattfinden,
ja,
und ich mir einen Künstler auf der Waldbühne aussuchen könnte, zu dem ich hingehen wollen würde, wäre es Udo Lindenberg. Mhm. Das ist sowas, wo ich sage, das würde ich gerne mal in live sehen. Ist aber nicht so, dass du sagst, jetzt frag den Algorithmus, wer Lindenberg mag, mag auch, und du wirst meinen Geschmack darin wiederfinden. Der ist nicht bezifferbar, das geht nicht. Weil es ist dann echt so, denn ich fahre nachts durch die Straße, dann leuchten die Laternen und alles, und ich mache irgendwie, gucke ich dann, ob auf Flux FM Elektro läuft, und finde das genial. Ist perfekt. Dann bin ich irgendwie zu Hause und will meine Ruhe und mache irgendwelche Spa-Musik an. Dann war ich ewig immer so in so Kleinkunstbereichen, wenn Singer-Songwriter auftaten, und fand das ganz toll. Das ist halt alles irgendwie.
Kennst du auf Radio 1 Nightflight?
Nee.
Oh, das ist auch so eine Sendung, die haben da teilweise so gute elektronische Musik, nicht bei jeder Folge, aber so wie es halt ist, nicht jede Episode ist gleich, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das, aber die Moderatoren dort haben teilweise eine exzellente Auswahl, gerade weil du sagst, nachts im Auto, ja, durch die Straßen fahren, kann ich nur empfehlen, Radio 1. Gibt's denn einen Lieblings-Lindenberg-Song von dir, den wir auf die Playlist packen können?
Ich mach mein Ding.
Okay.
Das ist vielleicht ein bisschen Andy Krösing-Style auch.
Es
noch
ist auch ein wundervolles Schlusswort fürs Erste. Wenn ihr noch Fragen habt an Andy, dann könnt ihr sie natürlich in die Kommentare schreiben zu unseren Instagram-Posts oder auch unter Andys Instagram-Posts oder ihm eine direkte Nachricht schicken. So Anfragen an bezüglich Sprachnachrichten, machst du das oder machst du das nicht?
Also ich habe eine versehentlich, wenn du das hören solltest, das war keine Absicht. Manchmal habe ich Wurstfinger gelöscht. Sonst habe ich jedem geantwortet.
Wow.
Wenn es überhand nimmt, also ich sage immer, manchmal brauche ich halt eine Weile, weil es ist so, manchmal bist du so ausgelastet, dass du zu den elementaren Dingen deines eigenen Lebens nicht kommst, und dann kommst du natürlich erst recht nicht zum Instagram-Nachrichten beantworten. Aber prinzipiell klar.
Cool. Cool. Ja, Word. Also dann schreibt Andy persönlich. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder Follower. Andy, es war wunderschön, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die tollen Anekdoten, die du mitgebracht hast, für alles, was du aus deinem Leben erzählt hast. Und wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Wir hoffen natürlich, dass noch eine Menge vom Batman zu hören ist, zu sehen ist. Und wir harren der Dinge, die da kommen werden. Oder weißt du schon was Neues von Batman, was du vielleicht noch nicht verraten darfst?
Genau. So ist es.
Okay, also wir können gespannt bleiben.
Man darf immer gespannt sein. Vielen Dank für die Einladung. Das hat wirklich einen riesigen Spaß gemacht heute Abend.
Das freut uns sehr, Andy. Hab Dank. Und ich verbleibe mit dem Wort auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Danke, dass du da warst.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.